ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Wir haben da, glaube ich, unsere Kinder-Walkie-Talkies irgendwann mal repariert und brauchten so einen 9-Volt-Batterie-Clip und den haben wir da einfach rausgeschnitten, weil die Walkie-Talkies gerade wichtiger waren als das Governor-Pedal.
Hanno, läuft schon der Lutz aus hier morgens, ey.
Am Morgen direkt. Boah, jetzt wird es doch auf einmal warm, Alter. Ich habe mich hier so warm angezogen. Zu warm. Jetzt ist, ich halte es jetzt durch.
Musst du.
Es jetzt aus. Der Pelzmantel ist jetzt angezogen und jetzt bleibt der auch an.
Richtig. Irgendwas muss ich jetzt zum Bestaunen haben hier auf der Kamera.
Es gibt kein besseres Gefühl als nackt und Pelzmantel. Das ist und Krokodilschuhe oder so. Während ich meine armdicke Havanna, meine kubanische Zigarre, in mein Aschenbecher, der gemacht ist aus einer Gorilla-Hand, abasche. Mhm. Und dann, wenn ich fertig bin, knülle ich meine ganzen Notizen zusammen und schmeiß die in einen Mülleimer, was früher mal ein Elefantenfuß war. da gehen eure Spendengelder hin. Ja, genau. Elfenbein, ja, das ist natürlich an meinem Grand Piano unten in der gemütlichen Wohnstube.
Ja, richtig, ja. Und all das am Straßenrand natürlich, ne? Müssen wir natürlich noch dazu
natürlich,
sagen.
Natürlich, ganz ja. klar. Ja. Also ich bin wie Udo Jürgens, ich spiele ein Klavier nur einmal und dann wird das weggeschmissen.
Ja,
so gehört also sich das. Udo Jürgens und mich verbindet einiges. Wir sind Udo war's, Deutschlands letzte Ästheten. Ne? Also ich bin ja dafür bekannt, ein Ästhet zu sein. Und ja, gut, das verbindet mich auf immer, für immer mit Udo.
Sagst du mir aber auch nach.
Ja, natürlich. Da kommen wir eigentlich schon gleich direkt zum Thema. So, bei dir kann man das sagen, so du bist bei manchen Sachen totaler Ästhet, fast so, wie sagt man so, compulsive disorder, wie nennt man so, also völlig überzogen. Und in anderen Sachen wie so ein Gartenschlauch, so völlig uninteressiert.
Ja, das ist mein Diagramm.
Aber es ehrt dich.
Meine Stimmungskurve geht von Gartenschlauch bis kompulsiv Ästhet.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Simon, ansonsten neue Musik im Büro, in meinem Büro zumindest, wie ist es bei dir? Ich hoffe, die neue Musik ist auch in dein Büro geflattert. Im Gear of the Dark Headquarter Büro neue Musik, ist das richtig soweit?
Das ist korrekt, auch ich habe neue Musik erhalten. Ich hoffe, es ist die gleiche.
Ja, das wäre ganz geil. Bei mir handelt es sich um die neue Darkest Hour, kam am 23.02. Ist also, wenn ihr das hier hört, ist gerade frisch raus das Ding.
Und wie heißt das Teil, Hanno?
Perpetual Terminal. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Klingt soweit so gut. Bist du vertraut mit Darkest Hour?
Jetzt mehr als noch vor ein paar Tagen. Ich habe mich ziemlich in die Band reingearbeitet. Das ist so, weißt du, so Darkest Hour ist so eine Band, die immer Freunde von einem hören, die immer konstant um einen herum ist, die Band, die ist immer irgendwie am Start, aber man selber ist da nie so richtig reingekommen, was ein reiner Zufall gewesen sein muss. Also dementsprechend jetzt mehr mit Darkest Hour vertraut, als ich es vorher war. Die Platte kommt über MNRK Music Group, ist ein Indie-Label aus New York. Ich glaube, es ist auch die erste Veröffentlichung über den Laden, glaube ich, und die haben noch ein Sublabel, das heißt MNRK Heavy. In guter Gesellschaft mit High on Fire, Crowbar, Toxic Holocaust, Zach Wild, also die haben sich da einen sehr, sehr guten Stall zusammengestellt bei MNRK Heavy in New York. Man darf gespannt sein, was wir da sonst noch so reingeflattert bekommen. Aber ich spiele den Ball zurück. Wie vertraut bist du denn mit Darkest Hour? Wahrscheinlich natürlich sehr, sehr gut, wie immer. Das wandelnde Musiklexikon. Simon schlägt wieder zu.
Muss ich tatsächlich zugestehen, ja. Ich bin sehr vertraut mit der Band. Ich kenne die Band tatsächlich seit ihrer allerersten Platte. The Mark of the Judas hieß die.
2000
kam die raus, genau. Habe ich damals auf CD gekauft. Ich will meinen im Saturn am Alexanderplatz in Berlin.
Ich hoffe.
Das ist halt so ein bisschen früher Metalcore gewesen, so, ne? So als, ich sag mal so, wir sprechen ja manchmal darüber, wie verschiedene Arten von Metalcore es gab, mehr metallischen Hardcore oder mehr Metal beeinflussten Metalcore, Darkest Hour definitiv von vornherein immer sehr, sehr, sehr Metal beeinflusst gewesen. Viele At the Gates Riffs, die Band hat teilweise auch in Interviews gesagt, eigentlich wollen wir nur At the Gates Riffs spielen, so sinngemäß. Also da haben die auch kein, wie soll ich sagen, kein Blatt vor den Mund genommen.
Ich stehe auf Ehrlichkeit.
Absolut. Die ersten Platten auch ein echt hohes Energielevel. Ich würde sagen, ist gegipfelt in der dritten Platte damals Hidden Hands of a Sadist Nation. Getourt bin ich mit denen auch tatsächlich. 2008 in Palmdale, Kalifornien, in der Veteranenhalle mit denen random gespielt, mit W-Farm.
Mit W-Farm, ah, okay.
Genau, und dann mit W-Farm noch eine Euro-Tour, Thrash and Burn nannte die sich 2009 und live Darkest Hour immer eine Macht gewesen. Interessanterweise, trotz des hohen Metal-Anteils, sehr, sehr, sehr Punkrock live. Also wirklich ein riesen Energielevel und so eine gewisse, ja, fast so eine Party-Atmosphäre. Es war immer so gute Laune bei denen. Also ja, fette Band auf jeden Fall. Ich bin gern mit denen unterwegs gewesen. Und ja, neue Platte geht auch ganz gut ab, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich komme zu den Punk-Hardcore-Momenten später zu sprechen. Was mir als erstes auffällt, extrem melodisch das Ding. Ich glaube, es ist fair to say, oder? Extrem melodisch.
Absolut. Also die Band ist definitiv catchier und noch melodischer geworden, als sie in den Anfangstagen waren. Aber auch nicht, also ich sag mal so, ich finde, man erkennt auch viel Signature-Momente auch des frühen Materials auf der neuen Platte. So, also
genau, was ich finde, was auffällt, so das, ich bin ja nicht so ein Gitarrengott wie du, deswegen kannst du das vielleicht besser beurteilen. So sehr viel Gitarren-Solo-Werk, was mir an den Solos gefällt, dass es keine 0815-Solos sind, sondern ich finde, das schlägt sehr in diese melodische Kerbe rein. Es sind jetzt nicht einfach nur so komische Thrash-Gig-Needle, sondern man merkt, da hat sich jemand wirklich einen Kopf gemacht.
Ja, definitiv. Auch ein Signature-Element von der Band sind, hört man im Opener gleich ganz gut, da gibt's so einen groovigen Chorus mit einem ist mehr eine Lead-Melodie als ein Solo, aber das ist so ein absolutes Darkest Hour-Trademark irgendwie. Ich denke, es liegt auch so ein bisschen daran, dass dafür kompensiert wird, dass die Band nicht wahnsinnig viel Klargesang benutzt. Und die so richtig in der Metal-Tradition spielt die Band lieber viele Soli und viele Lead-Melodien, statt eben, keine Ahnung, inflationär Klargesang einzusetzen.
Aber das mit dem Klargesang finde ich total krass, dass du das gerade ansprichst. Weil ich finde, gerade auf dieser Platte gibt es Momente, wo der Klargesang halt nicht nur einfach eine Klargesang-Passage ist, sondern ein richtig Stilelement. Es gibt den Song, eigentlich mein Favorite auf der Platte, One with the Void. So fast so Alice in Chains mäßige, grungige Vibes, finde ich sehr, sehr, sehr geil, das Ding. Da gibt es viel Klargesang und dann später, das hat für mich die Überraschung der ganzen Platte, ein Song, der Mausoleum heißt. Wird dann später eine Heavy-Nummer. Ich hätte mir gewünscht, der wäre so geblieben, wie er angefangen hat, die ersten 1-2 Minuten. Halt 1:1 so eine Beatles-eske, Beatles-mäßige Akustiknummer, aber richtig, richtig gut. Und mir war nicht klar, was John Henry, das ist der Sänger, was das für ein guter Sänger ist. Also meine Herren, wirklich extrem abgeliefert und allgemein sehr viel Akustikgitarren auf der Platte.
Ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen und klar, ich wollte auch mehr sagen, dass die Band nicht auf dieses typische Schema harte Strophe, Klargesang, Refrain zurückgreift. Natürlich gibt es Songs dann auf der Platte, wo der Klargesang dann eine sehr prominente Rolle einnimmt und ja, es ist nicht ganz so generisch, wie man das, sage ich mal, bei anderen Metalplatten oder modernen Metalplatten hört.
Die Akustikgitarren klingen sogar richtig gut. Hast du mal versucht, im Studio Akustikgitarren aufzunehmen? Ist der absolute Albtraum. Also für mich, ja wirklich, das ist so dermaßen schwer, eine gut klingende Akustikgitarre aufzunehmen.
Ich habe einmal tatsächlich in meiner kurzen Karriere als
Recording Engineer.
Genau, Recording und Mixing Engineer habe ich meine Pop-Punk-Band aufgenommen und die hatten tatsächlich ein Akustik-Intro oder Song und ja, es war der absolute Arschkrampf, die aufzunehmen und es ist mir auch nicht wirklich gut gelungen, aber du hast recht, klingt auf der Platte sehr, sehr gut. Und seit ich dieses Experiment selbst gewagt habe, fällt es mir auch wie dir immer auf, wenn eine Akustikgitarre gut klingt auf einer Aufnahme. Seit ich weiß, was für ein Hass das ist.
Allerdings, was sind für dich so die stärksten Momente auf der Platte? Was gefällt dir am besten?
Also muss ich ganz klar sagen, die Songs, die so richtig knallen, Societal Bile, der zweite Song, wäre auch ein richtig geiler Opener gewesen, der hat halt echt ein hohes Energielevel, erinnert mich sehr an die Liveband Darkest Hour auch, was wirklich cool ist.
Habe ich mir auch rausgeschrieben, direkt mega Ansage, das Ding.
Absolut, ja. Und was mir auffällt auf der Platte, das machen die erst seit einer Weile, ich glaube fast der Song und ein paar andere sind mit einer Siebenseite eingespielt. Ich habe die nämlich vor ein paar Jahren nochmal live in Tampa gesehen und zu meiner Überraschung haben die für so ein paar Songs eine Siebenseite rausgeholt und ich glaube, das machen die jetzt immer auf jedem Album haben die so eine Handvoll Siebenseiter-Songs. Ich glaube, der ist einer davon. Gleiches gilt für New Utopian Nightmare. Der Song ist auch wieder spürbar tiefer gestimmt und auch sehr düster irgendwie und groovy, fand ich auch sehr geil, den Song. Also die beiden sind so meine absoluten Highlights.
Bei mir der absolute Favorit, neben den, den du als erstes genannt hast, denn die zweite Nummer auf der Platte ist bei mir My Only Regret. Es gibt viele Songs oder vielleicht viele, aber so zwei, drei Nummern auf der Platte und das finde ich ein extrem geiles Stilmittel, nicht nur für Darkest Hour, sondern grundsätzlich bei Bands, wenn die Vocals sofort reingehen, wenn es kein Intro gibt, kein Nichts, sondern wenn sofort der Song mit Vocals anfängt, das ist halt immer gleich so eine geile Hasskappe und macht überhaupt keine Gefangenen und da kriegt man natürlich sofort diese Hardcore-Punk-Assoziation. Man merkt, dass die Band das abliefern kann, das ist definitiv der punkigste Song auf der Platte, funktioniert für mich am allergeilsten, ist mein Lieblingstrack, geht 2 Minuten oder so, gibt relativ viele kurze Nummern, finde ich extrem stark. Geilerweise viele kurze Songs, knackig on point. Man hat das Gefühl, bei vielen anderen Bands ein längst vergessenes Talent irgendwie, einfach auf den Punkt zu kommen. Klappt hier sehr, sehr gut. Witzigerweise ist bei dem Song dann irgendwie mitten in der Mitte auf einmal so ein geiles Scorpions-Solo, also wo ich wirklich sofort Scorpions im Kopf hatte. Dann nice. Auf diesem Hardcore-punkigen Beat, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Mein Favorite neben den Songs, die eigentlich am allermeisten rausstechen, der One with a Void und der Mausoleum. Ansonsten, ich finde den Drum-Sound sehr beachtlich, gerade bei den langsamen Songs extrem fett aufgenommen. Mhm. Apropos aufgenommen, sehr interessant. Self-funded. Ich glaube, die Jungs haben die Werbekeule gerührt über Patreon. Ich weiß nicht genau, was sie verkauft haben, vielleicht ihre Körper, ihren Geist, ihre Seele. Auf jeden Fall ist ordentlich Kohle reingekommen, denn die Platte klingt azipinazi fein.
Ja, ich wollte auch noch den Gitarrensound hervorheben. Klingt bei den tiefer gestimmten Sound richtig. Es hat so einen geilen Low-Mid-Crunch irgendwie, der mir sehr gut gefällt. Also ja, klingt auf jeden Fall Sahne, die Platte, kann man nichts sagen.
Also Darkest Hour, Perpetual Terminal ist jetzt raus. Checkt das Ding aus, macht euch selber einen Kopf. Also, wir sind schon wieder zurück, Alter. Wir scheißen hier den Content aus. Also, der Content-Keiler schlägt wieder zu. Aber es gibt einfach so viel zu erzählen und wir haben so viel Redebedarf. Und wir haben uns von euch sagen lassen, dass euch das auch gar nicht so sehr stört, wenn wir halt einfach richtig viel rausballern. Dementsprechend machen wir das einfach. Heute haben wir wieder ein spezielles Beispiel. Alter, wir halten das Intro jetzt einfach kurz, würde ich sagen. Wir hören und sehen uns so oft. Was gibt's schon zu erzählen?
Genau.
Ganz
außer,
genau.
Hallo Hanno.
Hallo Simon. Wenn diese Folge rauskommt, sollten wir jetzt eigentlich gerade zurück von der NAMM sein, wenn alles nach Plan läuft. Dementsprechend, ich hoffe oder wir hoffen, dass wir viel Material dabei haben und das kommt dann in den nächsten sehr wenigen Wochen schon auf euch zugerollt, wie ein D-Zug. Und jetzt habe ich mich schon fast verheddert. Aber ja, ganz genau, es passt zum heutigen Thema, denn wir sind Ästheten, vor allen Dingen, wenn es ums Gier geht, ne? Um die Gier. Und auch das soll natürlich heute mal wieder Thema sein. Wir telefonieren so oft, wir sprechen natürlich auch als Freunde. Und jedes Mal, fast jedes Mal in den letzten Wochen, wenn wir reden, merken wir so, Alter, wir müssen jetzt unbedingt aufhören, da müssen wir eine Folge draus machen. Das ist viel zu geil. Wenn wir in den Pornomode schalten, was so Gier anbetrifft, dementsprechend leichte Disclaimer-Warnung an dieser Stelle. Wenn ihr nicht wegen den Gear-News oder wegen der absolut apokalyptischen Gear-Abnörderei hier seid, bleibt trotzdem und lauscht unseren wunderschönen Stimmen, auch wenn ihr den Inhalt vielleicht nicht komplett immer versteht. Aber eine leichte Warnung sei hier ausgesprochen. Es wird wirklich sehr nerdig. Ich glaube, so weit können wir gehen, Simon, oder?
Genau. Trigger Warning. Wer diese Folge hört, wird wahrscheinlich direkt 900 Euro für Pedale ausgeben, würde ich sagen.
Und da hast du schon gesagt, heute endlich lange geschuldet. Ey, wir wollen heute endlich mal wirklich ganz gezielt über unsere Liebe zu Pedalen sprechen. Bodenpedale, Tretminen, es gibt so viele wunderschöne Namen für selbiges. Immer schon am Horizont gewesen für beide von uns, für mich immer schon. Simon erst in jüngeren Jahren totaler, auch hier Ästhet geworden. Wer Simons Paddleboard mal gesehen hat auf Fotos, er ist natürlich auf allerhöchstem Niveau eingestiegen. Da ist kein Schmutz und kein Dreck, sondern da sind nur die Rolls-Royce und die Luxus-Schlitten auf seinem Board zu sehen. Bei mir ist das anders und das ist auch gut so und wir gehen der Sache heute auf den Grund, warum das so ist.
So machen wir das, Hanno. Und weißt du, was ein guter Einstieg wäre? Mich interessiert sehr... Bitte? Was war außer einem Stimmgerät dein erstes Pedal?
Ja, da habe ich eine schöne Geschichte zu tatsächlich. Mein erstes Pedal Das habe ich dreimal heute. Ich weiß immer wieder irgendwie Ersatz-Pedalboard. Vielleicht habe ich es auch mal zwischenzeitlich verkauft, dann wieder gekauft. Ich weiß nicht genau, ob ich das Original, ich halte es dir jetzt mal in die Kamera, in der Hand halte. Es ist ein Boss ODB3. Mhm. Es ist dieses quietschgelbe Bass Overdrive. Overdrive finde ich eigentlich sogar ein bisschen weird, weil es ist eigentlich wirklich ein asoziales Distortion-Pedal auch. Ich habe damals schon Bass gespielt und das muss Weihnachten 1996 gewesen sein. Ich habe meinen Bass bekommen 95 in den Sommerferien und habe den auch überhaupt nicht mehr aus der Hand gelegt. Und dann ein Jahr später war so klar, alles muss wilder, alles muss derber, alles muss lauter und dreckiger werden. Und somit ist meine ultraliebe Mutter, wie auch ganz oft später und auch früher schon mit CDs und Platten, mit so einem kleinen zerknitterten Wunschzettel zu Weihnachten in ein Musikaliengeschäft in Bremen gelaufen und hat gesagt, so mein Sohn, der Hanno, der braucht einen Boss ODB3. Und dann hatten die den da auch oder haben den vielleicht bestellt, das kann auch sein. Auf jeden Fall lag der dann 1996 unterm Weihnachtsbaum. Und das war natürlich die absolute Messe. Da war ich 14 Jahre alt und auf einmal hatte ich einen Bassverzerrer. Und ich bin ja bis heute, und da rede ich später auch noch von, es ist jetzt wieder so ein bisschen in, es war jahrelang total out. Ich war immer riesiger Boss-Fan. Total. Mhm. Ich liebe Boss-Pedale, ich liebe, wie sie aussehen. Ich mag, dass das alles genormt ist und so. Und ich bin ja, also müsste ich mich für eine Sache in meiner Sammlung entscheiden, würde ich nur noch Boss-Pedale sammeln. Ich bin totaler Boss-Nerd, durch und durch. Nicht, dass es nicht auch andere oder oft sogar viel, viel bessere Pedale gibt, aber mir gefällt an diesen Boss-Pedalen alles, weil ich wahrscheinlich auch viel Jugenderinnerung damit verbinde. Also ja, Weihnachten 1996, mein Bass-Overdrive ODB3. Simon, was war es bei dir?
Ja, bei mir war es ein geliehenes Pedal. Ich habe es in Vergangenheit schon mal erwähnt. Und zwar handelte es sich um das DOD Death Metal, was mir damals mein Gitarrenlehrer gepumpt hat. Ich habe ganz kurz Gitarrenunterricht genommen, also so vielleicht für ein halbes Jahr oder so. Und ja, jedenfalls hat er mir so ein DOD Death Metal Pedal mitgegeben. Ich habe das mit in den Proberaum geschleppt, wo ich damals eine Hughes and Kettner Attacks 200 2x12er Combo hatte und da habe ich dann das DOD Death Metal davor geschnallt und das war mein Live-Rig für Acid Breath und mein Proberaum-Rig. Darüber habe ich eigentlich, da habe ich eine 7-Seiter reingespielt, das klang wahrscheinlich wie ein Eimer Scheiße, ja. aber irgendwie geil und diese Attacks 200 Combo war auch brüllend laut, es war ja so ein riesen super heavy Teil, Alter.
Ich freue mich so, dass du das ansprichst, aus zwei Gründen, Simon. Jeder, der nicht so richtig viel Geld hatte, hatte Mitte der 90er bis Anfang der 2000er in irgendeinem Proberaum immer ein Hughes und Kettner. Ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Ist auch egal. Weißt du es? Hughes und Kettner? Hughes und Kettner ist ja eigentlich eine deutsche Firma, oder?
Ich glaube Hughes. Tatsächlich Hughes und Kettner.
Wie dem auch sei.
Die war übrigens auch geliehen, muss ich dazu sagen. Bei mir war eigentlich alles geliehen.
Jeder hatte so ein Ding. Und bei uns auch, wenn man mit begrenztem Geld, aber schon so sein ganzes Konfirmationsgeld mäßig oder Geburtstag, Weihnachten und 900 Jahre gespart, bei uns in den fürchterlichen Musikladen gegangen ist, Heunz in Bremen, dann wurde einem so ein Attacks 100 Top-Teil angequatscht. Ah. Buzzy hatte den, Nösen, mein Freund Nils, also Grüße gehen raus, hatte den auch. Und der Buzzy hatte sogar dazu die passende Box, die auch mit so Metallbespannung vorne war. Genau. Der hatte quasi ein Hughes und Kettner Half-Stack und das hatte ja auch so einen ganz modernen Sound, das war so Solid State auch. Und das klang eigentlich nur geil, wenn das so nicht so richtig laut war. Also fand ich.
Unter Lautstärke ist das Ding komplett zerbröselt, ja.
Genau, und das Teil hatte jeder. Aber ich weiß noch, wo wir losgegangen sind, das gekauft haben. Buzzy hat bar bezahlt. Und dann haben wir das Ding in die Straßenbahn reingerollt und sind ganz wieder mit der Box und dem Top-Teil nach Hause gefahren. In der Straßenbahn, geil. Alter. Und wir haben alle noch nie sowas Teures gesehen oder so viel Geld. Jetzt im Nachhinein natürlich total fürchterlich. Aber ich werde noch auf viele, viele, viele Geschichten heute zu sprechen kommen, wo man abgezogen oder übers Ohr gehauen wurde von Musikalienhändlern. Und noch ein Wort zum DOD Death Metal. Ist es das hier, Simon?
Genau, es ist genau das, was du da vor dir hast.
Hab ich natürlich im Schrank stehen.
Natürlich,
Alter.
Ja. Es ist, genau, hat mir mein Gitarrenlehrer gepumpt und ich fand's damals auch extrem geil. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das... Ich hatte ja keine Ahnung, muss man dazu sagen. Weder das Hughes & Kettner-Ding war meins, noch das Pedal. Und ich neige ja immer dazu, bis zur Unkenntlichkeit zu verzerren. Ja, ich bin so jemand, der im Zweifel auf 10 dreht. So, also ich habe wirklich keine Erinnerung mehr daran, wie das klang. Ich glaube aber nicht besonders gut. Und ob ich es in Clean-Kanal oder in den komischen Crunch-Kanal von diesem AirTex gespielt habe, ich weiß es nicht.
Das ist definitiv ein Pedal für einen Clean-Kanal.
Heißt nicht, dass ich so benutzt habe.
Ja, ja. Nee, natürlich nicht. Okay. Es kommt bei mir so kaum zum Einsatz. Aber ich hatte es tatsächlich, vor ein paar Monaten habe ich ein paar Reamp, habe ich so eine Reamp-Session gemacht und habe Overdubs aufgenommen für Sachen, die wir mit Manta gerade gemacht hatten. Und da hatte ich es ausgepackt, hat aber keinen Einsatz gefunden. War aber dann, ja, war schon so scheiße, wie man denkt. Aber jetzt nicht so eklig, also doch eklig, also es war geil scheiße, aber irgendwie, ich habe keinen Einsatz gefunden. Wofür ich aber halt nicht fest einen Einsatz gefunden habe, ist der kleine Bruder oder die große Schwester, wie man es nimmt, und zwar das DOD Grunge Pedal.
Ja.
Das, nämlich, da habe ich schon oft drüber geredet, das habe ich ja gemoddet, so habe da so ein paar kleine Teile ausgetauscht und habe dann festgestellt, ey, ich habe die teuersten Pedale, die geilsten Sachen, und für die ganzen neuen Aufnahmen, alle Overdubs, alle Hooks sind durch das DOD 10 Euro Grunge Pedal gemacht worden und es klingt unfassbar. Durch einen Fender Bassman, durch einen Fender Bassman Top 50 Watt, durch eine 2x10er Box mit nur einem SM57 davor und der Sound ist wirklich zum absoluten Niederknien. Also, nehmen wir mal die große, wie sagt man so, die Moral der Geschichte schon vorweg. Es gibt keine schlechten Pedale, es gibt nur einen falschen Einsatz.
Auf jeden Fall, das ist so eine Sache, die ich auch gemerkt habe, gerade in diesen, ich sag mal, Rabbit Holes, in die man sich manchmal begibt. Es gibt so Phasen, wo ich denke, dass alles geil klingt irgendwie. Ja, und das trifft auch auf richtig beschissene Zerrpedale zu. So, wenn ich das 5 Minuten höre, denke ich irgendwann so, ja, weißt du was, also für so ein Part oder für irgendeinen Moment könnte man das durchaus total benutzen, so, ja, und eine Ästhetik erschaffen sozusagen, ja, und dann ist es auch egal, ob das wie objektiv in Anführungszeichen gut oder schlecht es ist.
Ich kannte zu der Zeit, als ich das ODB 3 bekommen habe, so Mitte, Ende der 90er, auch gar nicht andere viele Pedale, weil die einzigen Pedale, es gab kein Internet, man hat sich mit niemandem darüber ausgetauscht. Die einzigen Pedale, die ich kannte, waren halt die, die enge Freunde hatten. Und ich hatte ja eine Band damals mit zwei Kumpels zusammen. Und Buzzy hatte einen Ibanez Soundtank Super Chorus. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das Klar. sind diese Plastikteile, die aussehen wie so ein, die, also wirklich wie aus einem Überraschungsei.
Ja, furchtbar.
So billiger geht's überhaupt nicht.
Der Name höchst ironisch, muss man dazu sagen.
Ja, ist halt ein Super Chorus so, ne? Und der ist irgendwie leider verschollen, Buzzy. Grüße gehen raus, aber das Teil habe ich echt geliebt und ich habe in meiner Band damals, Inferi hieß die, gab es auch so einen Song, vielleicht spielen wir den später mal ein, da habe ich auch immer so einen ganz perversen Basssound, der mit dem ODB 3 und einem Chorus zusammen, das klang halt einfach wie so ein Bienenschwarm, es gab überhaupt keine Definition, nichts, es war einfach nur so ein mumpfiger Bienenschwarm und im Nachhinein eigentlich total geil. Ein weiteres Pedal, was dann noch auf einmal in unserem kleinen Kosmos aufgetaucht ist, war Buzzy war leider, und ich sag das mit allem Respekt, der ist den Musikalienhändlern öfters mal auf den Leim gegangen und hat sich dann anschnacken lassen, was er gerade Neues brauchte. Wir waren halt echt Kinder und die sind hoffentlich alle in der Hölle dafür, so dass sie uns so viel Scheiße und unser ganzes Taschengeld aus den Taschen gezogen haben. Dann haben sie uns die ganze Zeit erzählt, ey, du brauchst das und hast du nicht gesehen. Und dann haben sie Buzzy erst irgendwie so mega überkandidelnde Rack-Endstufe oder ein Rack, eine Vorstufe verkauft oder ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, eine Mesa Boogie 50-50 Endstufe, die natürlich überhaupt keinen Zweck hat, wenn du keinen geilen Preamp hast.
Ja, ja.
So, egal, und nur um dann da wieder angedackelt zu kommen und zu sagen, so, ey, ich kann damit nichts anfangen, um sie dann nicht zurückzunehmen zum vollen Preis, sondern für die Hälfte der Kohle, die halt einfach anderen Ramsch dafür in die Hand zu drücken. Zum Beispiel hatte Buzzy dann auf einmal das Boss Extortion Pedal. Ich weiß nicht, ob du davon jemals gehört hast. Ist eines der raresten Boss Pedale überhaupt. Auch so ein ganz fürchterliches Rot. Mhm. Und als ich denn da heute in der Vorbereitung für die Sendung drüber nachgedacht habe, bin ich direkt wieder total geil geworden, habe bei Reverb direkt gescheckt. Gibt es ab $120. mittlerweile total Kult. Wenn man aber vor 5 Jahren danach gegoogelt hat, war es so, okay, das ist so das schlimmste Pedal der ganzen Welt. Also nur Hass erfahren. Weil das ist so eine ganz komische Solid State klingende Distortion, die so ein bisschen, dir dürfte das gefallen, die klingt so ein bisschen industrial-mäßig, wie direkt ins Pult gespielt, so ministry-mäßig mit so einem Auto war keine Setting. So, das ist, ja. Musst du mal checken, vielleicht würdest du da sogar eine Verwendung für finden. Also ich will es mir auch wieder kaufen, einfach um es zu haben und anzugucken. Das hatte der, wie ging es denn bei dir weiter mit Pedalen? Du warst dann ja ziemlich lange.
Genau.
Erstmal pedallos.
Also das Ding ist, ich habe ja dann ziemlich früh meinen ersten digitalen Amp gekauft, nämlich den Line 6 HD 147. Und da war es lange nicht vonnöten, mehr als ein Stimmgerät vorzuschalten. Allerdings haben wir irgendwann, das war dann schon relativ spät, so 2009 rum, würde ich jetzt mal sagen, haben wir angefangen mit dieser Idee, oder habe ich angefangen, meine Band damit zu bequatschen, ey, wir sollten unbedingt mal irgendwie so 8-Seiter ausprobieren oder irgendwas. Und so richtig hatten wir aber auch keinen Bock, uns komplett neue Klampfen zu kaufen, ist ja auch teuer. Und dann kam damals, vielleicht erinnerst du dich, das Pedal hatte eine relativ viel Hype, weil Mastodon das irgendwie auch benutzt haben. Es nannte sich Morpheus Drop Tune. Und es ist so ein bisschen wie dieses,
ja, kenne ich.
Ja, es ist wie dieses Digitech Drop, was auch heute viele Leute sich rauslassen. Eigentlich fast exakt das gleiche Pedal. Und dann haben wir uns zwei von diesen Dingern geordert irgendwie, wenn nicht sogar importiert, und haben dann angefangen, damit im Proberaum rum zu experimentieren, um zu schauen, ob wir uns das sparen können, die Gitarren oder Gitarren zu kaufen, die man sehr, sehr abartig tief runterstimmen kann. Ende vom Lied ist, dass wir im Grunde genommen fast nichts damit gemacht haben. Wir haben das Ding auch einmal nur live gespielt für so ein Interlude. Das haben wir dann einfach eine Oktave tiefer gepitcht und dann klang alles wie ein verzerrter Bass plus zwei Gitarren, die eine Oktave tiefer waren, nicht mit der höheren Oktave gleichzeitig. Klang dann, als wenn wir dieses Interlude, war so ein Meshuggah-mäßiges Riff, nur mit verzerrten Bässen spielen würden. War eigentlich ganz geil. Und dann haben wir tatsächlich sogar eine Aufnahme damit gemacht. Nämlich, wir haben mal so eine Split mit der Band Burning Skies aus England aufgenommen. Wenn ich mich recht entsinne, sind da nur Paul und ich ins Studio nach Natur. Wir waren schon total im Sack und ich hatte das noch irgendwie im Gepäck. Und dann haben wir der zweite Song, Monolith heißt der, auf unserer Seite der Split, ist komplett mit der Octava-Funktion von diesem Morpheus Drop Tune eingespielt. Und das ist nämlich auch so ein bisschen eine gute Überleitung. Ich stehe nämlich total auf Octava. Ich stehe so hart auf Octava und wir haben wirklich knallhart. Der ganze Song hat nur ein Riff, was ja auch für WFAM eher unüblich war, sonst ja immer sehr großer Riffsalat so. Und da haben wir ganz, also wirklich, das sind eigentlich alles Powerchords, die wir durchschrubben. Ist so ein bisschen, fängt so D-Beat-mäßig an und dann spielen wir das Riff nochmal langsam, so sludgy, aber die ganze Zeit Octava an, nur Akkorde durchgeschrubbt. Total geil.
Wie war denn das Tracking? Ging das einigermaßen? Also Tracking für die Leute, wenn das nicht sofort klingelt, also Tracking bedeutet, das ist ja ein digitales Pedal ganz offensichtlich, wie viel, viel, viele mehr Pedale da draußen, als ihr glaubt. Und wenn das Pedal muss ja eigentlich in Echtzeit digital das analoge Signal halt einfach eine Oktave nach unten setzen. Und das klappt mal besser und mal schlechter. Wie war das mit diesem Morpheus-Pedal?
Also, habe ich mehrere Antworten drauf. Als wir dieses eine Interlude live gespielt haben und nur die Oktave tiefer gespielt haben, da hat man schon auf jeden Fall eine Latenz gespürt und auch der Sound ist ein bisschen zerbröselt natürlich, war aber auch okay. Im Studio, als wir dann mit der Octava-Funktion, sprich Oktave tiefer und Oktave höher gleichzeitig diesen Song eingespielt haben, das ging eigentlich, weil sich natürlich die höhere Oktave auch ein bisschen mehr durchsetzt im Sound und deswegen ging das echt klar auf jeden Fall.
Du hast gesagt, das ist eine frühere Vorabversion von dem Digitech, wie hieß das andere?
Ich glaube, das heißt Digitech Drop, also es ist im Grunde genommen das gleiche, ja. Nur anderer Formfaktor quasi.
Ganz genau, und das ist ein bisschen neuer, glaube ich. Somit habe ich gehört, dass das Tracking bei dem Teil phänomenal gut sein soll, denn ich weiß von meinem Kumpel Ryan hier, der macht ja Live-Sound für Hot Water Music, dass die sich halt einfach tatsächlich beide Gitarristen so ein Drop-Ding aufs Pedalboard gebaut haben, einfach weil sie keine Lust haben, die Gitarren zu wechseln für Sounds. Und er meinte, in einem Live-Kontext hört man keinen Unterschied, wenn das nur so ein, zwei Halbtöne tiefer ist.
Genau,
das finde ich aber der ziemlich Punkt. Erstaunlich.
Ich mach das ja.
Ja, aber schon allein das finde ich schon ganz schön krass, dass das möglich ist. So, ne, weil.
Aber das ist genau der Punkt. Also, das kann ich auch über dieses Morpheus sagen. Wenn du eins, zwei Halbtöne runtergestimmt hast, klang das noch völlig okay. Die Latenz war akzeptabel. Aber das war ja nicht das, was wir wollten. So, wir haben ja versucht, die Extreme irgendwie damit auszuloten, und das ging natürlich gar nicht. Richtig krass, was auch interessant war an dem Latenzverhalten. Ich hatte ja damals zu Hause auch so ein Line 6 Interface. Wir haben ja auch mit dem Line 6 Plugin und so weiter haben wir ja auch unsere letzte Platte aufgenommen.
Line 6 gelebt und geatmet.
Auf jeden 100 Pro, Alter. Ich habe ohne Scheiß, ich habe es total abgefeiert und auch Grüße an Daily Hero Recordings, Florian Novak. Der fand den Sound so geil, dass er sich damals dann auch diese Studio DI-Version davon geholt hat. Und der hat damit auch Platten produziert mit diesem Line 6 Sound. Ja, ohne Scheiß, weil da gab's einen geilen Sound drin. Ich habe auch gerade wieder ein Video gesehen darüber auf YouTube vorgestern oder so, wo es um diesen einen geilen Sound ging. Es ist witzig. Aber anyway.
Wie heißt der Sound?
Big Bottom hieß der. Und zwar eine Simulation eines Rectifiers, ich weiß nicht mehr, ob Dual oder Triple, mit einem Rivera Los Low Bottom Full Stack. Das war so die Idee dieses Sounds. Und war der eine brauchbare Sound in dem Teil so. Und den habe ich, wie gesagt, im Amp gespielt, den habe ich in diesem Plugin gespielt. Allerdings, wenn man dieses Morpheus Drop Tune vor dieses Interface gehangen hat, um dann durch das Plugin aufzunehmen, das war Latenzhölle natürlich. Das ging halt irgendwie gar nicht so.
Aber es ist witzig, dass ich bin eigentlich kein riesiger Octaver-Pedal-Fan. Ich benutze das nie, außer immer, weil es natürlich für Manta absolut essentiell ist für unseren Sound, ne? Weil der ein oder andere, die ein oder andere hat es mitgekriegt, wir haben keinen Bassisten. Somit habe ich von Anfang an halt immer das Gitarrensignal gesplittet und sowieso schon mit einer Bariton, wo, und auf der Bariton-Gitarre sind ja auch richtig, also die tiefste Seite ist ja eine 80er, richtig fett halt, Alter, so, ne? Und das durch einen Octaver und durch einen Russen Big Muff halt einfach am liebsten in eine Solid State PA Endstufe, so, das ist, und dann durch eine 8x10er, das ist mein Bass-Sound. Und das funktioniert auch ganz gut. Der Boss OC3, der fürs Akkorde Tracking funktioniert der für mich perfekt, aber vor allen Dingen ist der perfekt, weil ich da halt die Range einstellen kann, dass er die hohen Saiten in Ruhe lässt, weil die brauchen nicht für mich gedroppt werden, sondern es geht nur darum, irgendwie die tiefen drei Saiten irgendwie fundig zu machen.
Ja.
Und dafür ist das Pedal nach wie vor perfekt. Es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren das OC5, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich brauche es auch überhaupt nicht zu wechseln. So, ich habe natürlich wie alle anderen auch einen POC. Ich hatte auch dieses riesige Schiff, ein Hawk. Kennst du das? H-O-G?
Nö.
Das war ein riesiges Schiff, so ein Harmonic Octave Generator von Electro-Harmonics auch. Das hat damals 700 Euro gekostet oder so. Voll crazy. Habe ich nie was mitgemacht. Egal, habe ich dann auch verscheuert vor zwei, drei Jahren oder so hier in den USA auch erst. Und ich habe so ein Mikro-Pock habe ich auch. Der ist auch relativ gut mit dem Tracking, aber der klingt mir im Vergleich zu dem OC3 einfach zu digital, also zu clean, zu ja, der klingt so Synthesizer-mäßig. Das ist was mir überhaupt nicht gefällt. Dementsprechend benutze ich den auf meinem Board nur so für so ganz, ganz seltene Line, wo ich eine von den beiden Gitarren auch nochmal so ein bisschen tiefer lege für so Basslines, wenn ich so Single-Note-Geschichten spiele oder so. Aber ansonsten, der Boss OC3, den habe ich auch mehrere Male, einfach weil man den immer braucht. Aber ansonsten so, ja.
Ich habe meine Band gesehen in der Schweiz, eine Grindcore-Band, die mit diesem Boss OC3 einfach in irgendein Top-Teil reingegangen ist. Das war ein abartiger Bass-Sound, Alter, also im positiven Sinne mega. Also ich habe tatsächlich damals sogar ein Foto von dem Pedal gemacht, weil ich den Sound so geil fand.
Der hat ja auch eine Verzerrung eingebaut, die wirklich total eklig Solid-State klingt, aber irgendwie dafür wieder geil. Auch so ein bisschen Industrial-mäßig tatsächlich. Da kannst du auch direkt mit ins Pult gehen, theoretisch. Mhm.
Ja, nee, fand ich sehr fett damals.
Was dann zur selben Zeit, als Basi durch das Tal der Tränen der lokalen Musikalienhändler gegangen ist. Ich war da vielleicht schon immer smart, beziehungsweise ich hatte halt nie Geld. Dementsprechend ging das bei mir immer einigermaßen. Aber dann hat er wieder was gekauft und dann war das auch nicht geil. Dann wurde es wieder zurückgetauscht und dann hatte er irgendwann, den halte ich jetzt auch in der Hand, der gehört auch gar nicht mir, der gehört auch Buzzy, der Marshall The Governor. Ein absoluter Klassiker, das Pedal. Also auch, ist ein Original, ist wirklich alt schon.
Wurde doch gerade neu aufgelegt, oder?
Ja, ja, ganz genau. Und das Teil kostet ja auch ein paar hundert Flocken auf jeden Fall. Danke nochmal, Basi. ja, das ist auf jeden Fall richtig geil. Und der klingt auch wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Ich sehe hier auch gerade, das ist halt auch noch so, wir haben da, glaube ich, unsere Kinder-Walkie-Talkies irgendwann mal repariert und brauchten so einen 9-Volt-Batterie-Clip und den haben wir da einfach rausgeschnitten, weil die Walkie-Talkies gerade wichtiger waren als das Governor-Pedal. dementsprechend erst jetzt seit kurzem wieder mit Batteriebetrieb, ich habe das repariert, zu handhaben. Aber das Pedal ist total geil. Was noch viel, viel bekannter ist als das Marshall The Governor-Pedal, ist das Marshall Shredmaster-Pedal. Mhm. Sagt dir das was?
Gehört habe
ich davon.
Das
ist aus derselben Serie. Das sieht in etwa so groß aus wie eine Ritter Sport, ist quadratisch, viereckig und einfach schwarz. So sieht das Ding aus. Und der Shredmaster, den will ich eigentlich auch noch unbedingt haben, weil der hat so einen ganz, ganz popkulturellen Impact. Weil Johnny Greenwood von Radiohead, jit it. Und dann geht's in die Hook von Creep. Mhm. Kennt natürlich jeder. Kennst du Creep von Radiohead? Natürlich. So. Und dieses jit it mit der Gitarre, das ist ein Shredmaster durch ein Solid-State-Fender-Combo. Und dadurch hat der halt so Berühmtheit erlangt, dass dieser Shredmaster halt verantwortlich ist für Jidip. Und natürlich muss ich das auch in meiner Sammlung haben. So dementsprechend, die sind leider nicht billig.
Das
so.
Fürs nächste Mal, wenn du ein
Jidip. Auf jeden Fall. Und dann gab es damals, und das flog auch heraus, der gehörte Tammo, Grüße gehen raus, der spielte in unserer Band damals, der Tammos Vater war auch Musiker und der hatte so einen richtig originalen, spät 70er, früh 80er, einen originalen Ibanez Tube Screamer. Mhm. Und das muss also auch schon vielleicht, das haben wir mal am Anfang unserer ersten Folgen besprochen, so wenn es so einsame Insel und Gier, habe ich gesagt, ich würde einen Petersburg, meine Flying V und einen Tube Screamer mitnehmen. So, damit kann ich alles machen. Und das stimmt auch irgendwie. Was ich bei den Ibanez-Pedalen einfach geil finde bei diesen Oldschool-Pedalen. Du weißt, wie die aussehen. Ja, ja, so, ne? Ich habe hier zum Beispiel ein CS9, den Chorus.
Ja.
So, die sind gebaut, also wie ein Panzer, die Dinger, ne? Und das hat mich damals schon total mir immer imponiert, dieser Tube Screamer, weil der halt auch total geil klang. Und der Vater hatte auch ein Ibanez aus derselben Serie, auch ein Delay. Und ich, alles, was du hast mit Octaver, ist bei mir Delay. Mhm. Witzig, dass ich es fast nie benutze, aber ich höre es gerne und ich spiele gerne damit, aber es landet bei mir fast nie auf der Platte. Bei mir geht die Delay-Liebe sogar so weit, dass ich, das siehst du jetzt gerade gar nicht, ich habe ein Original Space Echo RE201, also eins der teuersten Delays, ein Band Delay aus Japan, die du überhaupt kaufen kannst. Also wenn du ein gut erhaltenes willst, musst du da direkt einen Riesen für hinlegen. So, ne? Ich habe das damals irgendwie günstiger gekriegt, noch zu den Anfangstagen von eBay, Anfang der 2000er. Und trotzdem, das ist mit so ein paar alten Analog-Synthesizern mein allergrößter Schatz. Und da habe ich bei den ersten zwei Manta-Platten auch den Vocal-Sound mitgemacht. Einfach die Vocals aufgenommen und dann da durchgejagt. Das Ding übersteuert, weil das ist ja analog, das hat einen Meter vorne drin, du kannst damit in die Verzerrung gehen und in die Bandsättigung und dann halt einfach diesen Hall und dieses Delay damit draufgeknallt. Also hört euch den Vocal Sounds von den ersten beiden Manta-Platten an. Sind meine Vocals in so ein Roland Space Echo. Großes, artiges Teil und wie gesagt, ich habe davon, von derselben Serie habe ich auch noch, das ist auf meinem aktuellen Manta-Board drauf, habe ich auch den FL9, den Ibanez Flanger.
Ja.
Meine Liebe zur Modulation ist in den letzten Jahren wieder ganz, ganz hochgekocht. Flanger und Phaser finde ich beides wahnsinnig geil, aber am allergeilsten, und da muss ich mich selber korrigieren, noch wichtiger als Delay ist Chorus. Ich bin ein riesiger Chorus-Freund. Benutze ich auch fast nie, aber ich bin ja ähnlich wie du großer Prince-Fan und Chorus ist halt einfach die absolute Macht. Und ich habe auch richtig, richtig viele Chorus-Pedale. Ich glaube, ich habe allein drei verschiedene Boss-Chorus-Pedale. jede Menge No-Name-Chorus-Pedale, auch wie dieses hier, ne? Das ist ein altes Original, ich glaube, es ist von 84. Das kostet richtig, richtig Asche, das Teil hier, der Ibanez CS9. Chorus, wie stehst du zu Chorus?
Ich habe mir gerade tatsächlich mein erstes Chorus-Pedal kurz vor der Europa-Tour gekauft. Und zwar, ich halte es hier mal ins Bild, Kenny Hickey von Type O Negative Signature Chorus. Schickes Pedal.
Wow.
Hat hinten.
Natürlich kein normales. Die normalen Volkspedale kommen Simon nie ins Haus.
Hat hinten hier diese schöne Flatline Type O Negative reingeätscht quasi. Und vorne, das sieht jetzt nur Hanno, auch das Type O Negative Logo. Was dann auch so grün aufleuchtet, wenn man das Pedal benutzt. Und zwar in der Frequenz sozusagen oder in der Modulationsgeschwindigkeit. Natürlich ein bisschen gimmicky so, aber. Prince und natürlich Prince ist ein super Beispiel für geile Chorus-Sounds. Type O Negative allerdings auch. Die benutzen ja auch einen Chorus
allerdings.
Auf allem, ja, teilweise auf verzerrten Gitarren, auf dem
Bass-Sound.
Ja, verzerrter Bass mit Chorus.
Ich habe extra einen Boss. Ich habe das Boss Bass Chorus Pedal auch so, ne, weil ich finde ein cleaner, ein richtig knackig cleaner Bass, dass wir beide, ne, auch da, das eint uns auch wieder. Natürlich beide ganz große Sucker für alles, was 80s ist, ne, und ein cleaner Bass-Sound mit einem fetten Chorus drauf, nichts ist schöner. Also da, das ist für mich absolut das Allerschönste. Wie ist denn sonst mit Modulation? Arbeitest du mit Modulation jetzt bei Nightmare oder hast du, ist das irgendwie interessant für dich?
Also ich habe jetzt angefangen, so ein paar Sachen auszuprobieren, sage ich mal. Und weißt du, ich wollte auch nochmal auf den Octaver zu sprechen kommen. Die Idee, die ich so ein bisschen dahinter habe, teilweise auch die höhere Oktave, also ich habe so ein Pitchfork von, wie heißt's? Electro-Harmonix Pitchfork, das ist mein Octava ETC-Pedal. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, ich will ausprobieren, was passiert, wenn man so dissonante Akkordlinien, so Akkorde spielt und dann diese höhere Oktave drauflegt und dann sozusagen die andere Gitarre einen Akkord mit einer Reibung spielt und ebenfalls diese höhere Oktave dazu spielt. Also ich stelle mir vor, dass das so ein richtig krass brutaler Clash wird irgendwie. Also das ist sowas, was wir in der nächsten Songwriting-Session im März fangen wir an, Songs zu schreiben, auf jeden Fall ausprobieren werden, ob man da nicht, weil das ist ja oft so, dass bei uns die Dissonanzen entstehen ja oft zwischen den beiden Gitarren bei uns und dass du zum Beispiel eine kleine Sekunde zwischen den beiden Gitarrenintervallen hast. Ich stelle mir halt vor, wenn du dazu noch die höhere Oktave, dann hast du so einen dissonanten Zwölfseiter-Sound sozusagen in diesen Akkorden und das wäre halt ziemlich geil, glaube ich. Wir werden es ausprobieren.
Ich, wie gesagt, für mich ist halt Modulation. Ich benutze es leider fast nie, weil ich so wenig Möglichkeiten dafür habe. Aber manchmal mixe ich dann so im Studio, wenn ich so eine Single-Note-Linie spiele, also zum Beispiel so ein bisschen Flanger oder so da rein. Flanger ist halt auch einfach so geil. Ich mag ja auch, einer meiner Lieblingssongs ist Nirvana, Aneurysm. Da ist ja auch dieser klassische Flanger-Sound. Und gerade auf der In Utero, oh fuck, Alter, wie heißt das Teil? In Utero Flanger Sound. Das ist ein Polychorus, ganz genau. Der Electro-Harmonix Polychorus, der ist ganz, ganz, ganz oft auf der Nirvana In Utero drauf. Radio-Friendly Unit Shifter und solche ganzen Geschichten. Ich finde den Sound absolut zum Niederknien. Phaser auch geil. Und ich mag das immer, wenn das langsam eingestellt ist, wenn das so richtig wie so große Wellen auf und ab geht. Am besten so eine total stumpfe Akkordlinie. Großer Freund von.
Ja, außerdem habe ich mir auch noch gegönnt von Earthquaker Devices das Aqueduct. Das ist so ein Vibrato-Pedal. Damit kann man auch ziemlich abgefahrene Sachen machen. Auch da macht es Spaß, wenn du so dissonante Akkorde spielst und dann irgendwie verschiedenste Wabereien damit modulierst. Also das sind alles so Sachen, die ich auf jeden Fall in der nächsten Songwriting-Session ausführlicher ausprobieren will.
Aber kurze Zwischenfrage, Simon. Es scheint tatsächlich so, den Zuhörerinnen und Zuhörern scheint es vielleicht auch aufzufallen. So, also wirklich so Standardnamen, so im Pedal-Game kommen dir nicht ins Haus, ne? Einfach mal so ein Boss-Pedal oder so ein Ibanez-Ding oder so. Also, ich höre immer nur, das ist alles immer gleich so, ja, Boutique. Boutique-Pedale sind für den Simon gemacht.
Also sagen wir mal so, Earthquaker ist jetzt ja nicht so Boutique. Das ist ja mittlerweile eine sehr, sehr, sehr große Bude, die du überall...
Aber im Vergleich zu Boss ja. ist es natürlich immer noch schon ein bisschen anders.
Also was so Standardpedale angeht, die ich auch hatte in meinem Leben, natürlich hatte ich einen Tube Screamer TS9, ja, habe ich nicht mehr. Tube Screamer hatte ich genau und natürlich Boss. Was hatte ich von Boss? Ohne Scheiß, von Boss hatte ich eigentlich immer nur ein Stimmgerät. Und ein Metal Zone. Ich habe ein Boss Metal Zone, ein gemoddetes, hat mir ein Kumpel geschenkt. Und das benutze ich ja, wie ihr mittlerweile alle wisst, auch gerne zusammen mit meinem Randall. Aber sonst ja tatsächlich relativ wenig Standardkram. Und da kommen wir eigentlich auch schon gut zum nächsten Thema. Ich habe ja dann lange, also eigentlich keine Pedale gebraucht. Ne? Und als ich den Camper gekauft habe, hieß es dann immer so, ja, der Camper ist pedalfreundlich quasi, ne? Und wenn Leute haben dann versucht, Tube Screamer vor den Camper zu schalten. So, das sind dann Sachen, die ich auch ausprobiert habe. War aber alles Humbug. Aber als ich meine erste Camper Profiling Session gemacht habe, auch hier nochmal Grüße an Daily Hero Recordings in Berlin, allerdings Mark in diesem Fall, da war der erste Amp, den wir geprofiled haben, ein EVH 5153 50 Watt Top. Und mein Kumpel, der den mitgebracht hat, hat auch ein Pedal mitgebracht, nämlich von Rodenberg. Sagt dir das was?
Nope.
Okay, Rodenberg ist ein deutscher Pedalbauer und zwar Rodenberg Flux Capacitor, nach Back to the Future benannt. Und das war halt auch so ein Boost- oder Overdrive-Pedal mit total limitierten Optionen. Also das konntest du an- und aus machen und dann gab es an der Seite, glaube ich, noch so einen Bass-Boost, falls du wieder ein bisschen mehr Low-End drin haben wolltest. Und diese Kette fand ich so geil, dass ich beides unbedingt haben wollte. So, den Amp habe ich relativ easy bekommen und schnell. Das Pedal war gar nicht so einfach, weil es davon nur zwei Runs gab, nämlich einmal 10 Stück und dann nochmal eine V2, wovon sie 12 Stück gemacht haben. Und habe ich meinem Kumpel davon, der auch für die Gitarre und Bass schreibt, habe ich dem davon erzählt und der meinte, ey, ich kenne den Ulrich Rodenberg, ich hau den mal an, ob der uns zwei davon bauen kann. Und dann hat er es geschafft, dass uns Ulrich Rodenberg zwei von diesen Flux Capacitors baut und den sogar, wir haben den noch mehr reduziert, den kannst du nur an- oder ausmachen. Das ist so ein Preset-Boost mit einem Schalter quasi. Und das war dann tatsächlich mein nächstes so richtig viel benutztes Pedal auch, womit ich dann immer eigentlich in den 5153 reingespielt habe, den ich ja dann auch hatte.
Das mit den Pedalen vor dem Camper hat nicht gut funktioniert?
Es ging. Ich habe viel davor probiert, auch ich hatte dann mal ganz kurz von Fortin diesen 33 Meshuggah Boost, den ich total furchtbar fand, der hat alles so clanky klingen lassen und vor allem, ich hatte einen vom ersten Run und die sind dann auf dem Gebrauchtmarkt, ich glaube, ich habe den für 600 Euro verballert oder Dollar verballert, das ist dann so krass durch die Decke gegangen und ich fand das Ding halt total furchtbar und war froh, dass ich für viel Geld losgeworden bin, aber irgendwie... es geht schon, aber ich habe ja schon High-Gain-Sounds gespielt und wenn ich vor mein sowieso schon geboostetes High-Gain-Profil dann noch irgendwie ein Tube-Screamer, es ist halt Schwachsinn gewesen. So. Also das so richtig habe ich dann erst wieder mit Pedalen angefangen rum zu experimentieren, als ich mir den 5150 geholt habe.
Okay, du hast ja jetzt zu Hause auch ein Pedalboard, richtig?
Ja.
Das hast du, ne? Aber das nimmst du nicht mit auf die Bühne. Das ist in erster Linie für zu Hause und Studio und Recording und solche Sachen. Also auf der Bühne gibt's eigentlich immer nur noch den Camper und sonst nichts, richtig?
Genau, das ist korrekt. Ich habe auf dem Pedalboard zu Hause, das habe ich mir vor allem zusammengestellt, weil ich es irgendwie, also wirklich der Hintergedanke war, dass ich viel rumexperimentieren will in der nächsten Songwriting-Session und mir da lange überlegt habe und wie gesagt auch viel YouTube-Rabbit-Hole-mäßig viel reingezogen habe, um zu gucken, wovon gehe ich aus, dass es zu Nightmare passt. Und ich habe natürlich auch viel Standardkram, also im Sinne von ein Delay-Pedal, ich habe, ne, also Delay-Pedals, Reverb-Pedals.
Ja, aber lass uns da mal ins Detail gehen. Was hast du denn da so?
Was habe ich denn da so? Ich, warte mal, es steht hier, Kabel ist zu kurz, es steht ja hier neben mir mehr oder weniger.
Ja.
Also, ich habe natürlich das, wie ich schon sagte, Electro-Harmonics Pitchfork habe ich. Dann habe ich eine Swollen Pickle. Kennst du das Ding?
Ja, aber hilf mir bitte nochmal eben kurz auf. Es ist nicht das Dan Electro-Ding, oder?
Nee, das ist von okay. Way Huge, glaube ich, heißt das. Swollen Pickle ist so ein, ja, das ist so ein, einerseits, du kannst es wie ein Fass benutzen, wenn du das aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise einstellst, dann fügt es fast so ein bisschen so ein HM2-Charakter über einen schon existierenden Zerr-Sound hinzu. Und da kannst du dann so richtig hässliche Sounds mitmachen. Also ich benutze das Pedal eigentlich nicht im traditionellen Sinn, sondern habe das in einer ganz weirden Einstellung. Und wenn ich dann mal so ein Hass-Riff spiele, ja, dann schalte ich das so mit dazu und dann klingt es einfach so over the top irgendwie. Cooles Pedal, aber jetzt nichts, was zu meinem Hauptsound beitragen würde. Dann habe ich ein Delay, das heißt Raindrops von, mir fällt jetzt der Name nicht ein, von dem Hersteller, war auch relativ boutiquey. Dann mein Lieblings-Reverb-Pedal habe ich schon mehrfach angepriesen, Screen Violence von Old Blood Noise Endeavors. Und das ist so ein Dual-Pedal, halb Zerre, halb Reverb. Und das klingt einfach total geil. Damit kannst du so Wüsten-Sounds, so Wüsten-Delay-Schrammel-Gitarren und so machen. Das ist einfach ein geiles Pedal. Also da habe ich, ohne Scheiß, das ist so ein Pedal, das habe ich angeschlossen und dann Riffs und Akkorde da drauf gespielt, die ich sonst nie spielen würde. Ja, das ist sofort so ein Pedal, was einen auch dazu bringt, irgendwie kreativ zu werden. Finde ich mega gut.
Wir halten also fest, es ist tatsächlich so, bei dir nur geile Boutique-Geschichten auf dem Board. Also wenn ihr bei Simon einbrechen wollt, Leute, es lohnt sich. Sein Paddleboard kostet mehr als euer Auto.
Ja, ansonsten, was habe ich noch? Ich habe viel. Es ist ja nicht alles Boutique, was unbekannt ist. Darf ja auch nicht vergessen. Ich habe hier noch dieses VHD.
Na, aber Moment. Fairerweise muss man da aber auch sagen, natürlich ist es auch, ich sage überhaupt nicht, dass das nicht gerechtfertigt ist, aber das, was unbekannt und undergroundig ist, hat meistens auch einfach seinen Preis. Oft natürlich, und da kommen wir später auch noch zu, weil natürlich auch irgendwie unabhängigen Pedalbauern, du hast ja sonst keine Gewinnmarge. Und das ist natürlich auch vollkommen geil, solche Leute zu unterstützen und das Geld dahin zu packen, Leute, die wirklich innovative Sachen bauen. So, ne? Und wenn ich hier die ganze Zeit Boss abhale und hast du nicht gesehen, das ist natürlich für mich auch einfach Popkultur oder Jugend. Erinnerung, so Boss-Pedale, das ist für mich wie eine Rittersport. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, so ein Ding anzufassen und zu sehen. Ich habe natürlich auch das ein oder andere Boutique-Pedal, muss aber sagen, dass sich das bei mir echt mega die Waage hält. So, also ich sage mal so, ich habe überhaupt kein Problem damit, auch einfach so, beziehungsweise ich bevorzuge das eigentlich meistens sogar, Pedale zu spielen, auch in meinem professionellen in Anführungsstrichen Touralltag oder so, in meinem Leben als Berufsmusiker, wenn man so will, Sachen, die ich immer neu und wieder kaufen kann und immer eines Tages sofort neu beschaffen kann. Das hat mega große Vorteile.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch zugegebenermaßen, wir sind auch nur durch die Hälfte meines Pedalboards gegangen, also da ist auch noch mehr Shit, also ich sag mal so, für mich ist es irgendwie so, ich glaube, ich stoße viel über so kleinere Pedalbauern.
Du Pedalbauer,
du alter Pedalbauer, ey. Ich stolper oft über diese kleinen Boutique-Läden und so, weil viele so extreme Bands oder so, die ich mir reinziehe, bringen dann manchmal so, keine Ahnung, welche limitierten Runs von Pedalen raus, so Primitive Man haben mal mit Foul Sounds so ein Bass-Zerrer / Sinti rausgebracht, damit haben Keith und ich ein Amp zerstört, ja, mit dem Teil, ich glaube, als wir ein Godflesh-Cover aufgenommen haben oder so Bass, also ich sag mal, das sind immer, ich stolper dann immer über Sachen, dann ziehe ich mir das rein bei YouTube und wenn es irgendwie geil klingt, dann hole ich es mir. Das Ding ist natürlich, ich fand eigentlich früher, mein Problem mit Pedalen, warum ich mich früher wenig damit auseinandergesetzt habe, ich fand es so unübersichtlich und ich konnte mir auch, es gab ja auch diese Zeit, wo diese Multi-Effekt-Pedale total groß waren und jedes Mal, wenn ich so ein Ding
fürchte,
ganz schlimm, und das ist halt so, das war gerade in der Zeit, in der ich richtig aktiv angefangen habe, Mucke zu machen, halt so frühe 2000er hatten halt alle diese komischen Multi-Effekt-Geräte mit dem furchtbarsten Zerr-Sound drin und es ist alles so, keine Ahnung, ich glaube, das hat mich auch lange von Pedalen ferngehalten und ich bin erst, als ich wieder tiefer, so richtig tief in Gear eingestiegen bin, habe ich auch erst wieder angefangen, mich dann mehr und mehr für Pedale zu interessieren oder auch einfach über Sachen drüber zu stolpern, so unfallmäßig, ja, wo du einfach, keine Ahnung, so ganz unvorhergesehen siehst du irgendwas oder hörst du irgendwas, stolperst über ein YouTube-Video von einem Pedal, wovon du noch nie gehört hast, auf einem Channel, der 30 Subscriber hat irgendwie und es klingt halt einfach mega asozial und mega geil. Und oft sind es halt nicht diese, wie soll ich sagen, so Boss-Pedale oder was weiß ich. Also es ist halt oft sind es einfach nischigere Sachen und ich stehe da drauf.
Ja, okay, verstehe ich natürlich. Du hast vorhin was anderes angesprochen, was mich interessiert, beziehungsweise hast du nicht angesprochen, du hast es erwähnt. Fuzz. Wenn ich ein Sound, ein Pedal, eine Pedalrichtung, eine Verzerrungsrichtung, eine Art Geschmack von Pedalen nennen müsste, mit denen ich am allerwenigsten anfangen kann und nie warm geworden bin, ist das definitiv Fuzz-Pedale. Wie stehst du dazu? Und ich Disclaimer, ich habe wirklich viele davon, ich benutze sie nie, weil ich habe bis heute nicht ein Fuzz gefunden, was ich wirklich richtig geil überzeugend finde. Ich habe so ein, zwei, das heißt nicht, dass ich sie nie benutzt habe, so auf einer Aufnahme mal irgendwie für einen Riff hier oder da. Aber meistens finde ich es wahnsinnig enttäuschend und nervig und es turnt mich überhaupt nicht an.
Ja, Fuzz-Pedale, nicht ganz einfach. Ich habe mir tatsächlich gerade mein erstes Fuzz bestellt, witzigerweise gebraucht, und zwar von
das da wäre?
Von Electronic Audio Experiments, natürlich auch wieder relativ boutiquey. Es ist so eine Kollaboration mit irgendeinem Alu-Gitarrenbauer, der keine Ahnung, einmal im Jahr so ein Mikro-Run von Gitarren baut. Die haben zusammen einen Boost entwickelt und ein Fuzz-Pedal. Und ich habe zufällig letztens ein Video von diesem Fuzz-Pedal gesehen. Was ich daran sehr interessant fand, war, dass man die Fuzziness ziemlich weit zurückdrehen kann und dann irgendwie einen ganz geilen Zerr-Sound auch hinbekommt. Aber ein klassischer Fuzz-Sound, um die Antwort vielleicht auch ein bisschen abzukürzen, ist jetzt auch nichts, was für mich total Sinn ergibt, irgendwie musikalisch auch nicht. Also es ist nichts, womit ich je viel gemacht hätte oder was mich überhaupt interessiert hätte als Soundästhetik. Es passt einfach nicht zu der Musik, die ich mache. Aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Ich bin, keine Ahnung, rumexperimentieren macht ja durchaus Spaß, und wie du schon vorhin sagtest, ja, du sitzt dann halt manchmal da und machst mit deinem Grunge-Pedal deine Overdubs, man weiß halt nie, was passiert so.
Ich habe eigentlich ein Pedal, was relativ geil ist, vor allen Dingen für so Single-Note-Geschichten, ist natürlich auch wieder bei mir im Boss ein FZ3. Fast, das ist so der klassische Electric Wizard Sound. Muss man mögen, jetzt nicht eine meiner Favorite Bands oder so, aber das finde ich ziemlich geil und damit habe ich schon geile Sachen hingekriegt. Gerade was so mit einer Telecaster oder einer Strat oder so, also Gitarren, die nicht so outputstarke Pickups haben, das ist sowieso ein Fuzz, funktioniert für mich immer viel, viel besser mit Single-Coil-Pickups. Und damit habe ich geile Sachen gemacht. Ich habe hier ein anderes Fuzz, mit dem ich schon durchaus Spaß hatte, ist auch ein absoluter Klassiker, ist ein ganz normales Dunlop Fuzz-Face, du weißt, dieses runde Ding mit zwei Knöpfen in Rot. Damit habe ich auch schon geile Sachen gemacht, auch mit einer Tele tatsächlich, insbesondere durch Fender-Kombos. Ich habe hier ein Fuzz-Pedal, an dem ich sehr hänge, auch was ich nie benutze, aber das hat mir damals, habe ich in so einem Forum kennengelernt, so ein alter amerikanischer Mann, es muss so 2008 oder so gewesen sein, der hat als Hobby Fuzz-Pedale gebaut, und habe ich einfach angeschrieben und meinte so, ey, wenn du mir $20 schickst, das sind die Materialkosten, dann baue ich dir eins, das ist mein Hobby. Und das habe ich hier immer noch im Regal stehen. Und damit habe ich auch schon ein, zwei coole Sachen aufnehmen können, aber auch wirklich nur sehr homöopathisch eingesetzt. Aber da habe ich halt so eine emotionale Bindung, weil mir das ein Typ, von dem ich nie wieder gehört habe, halt einfach so als Gefallen gebaut hat. Dann habe ich ein Fuzz von Monacore, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Das ist richtig krank mit so einer Walkman-Batterie, die da hinten reinkommt.
Ich erinnere mich.
Ja. Und damit habe ich ganz, ganz viel so Black Metal Overdubs gemacht. Daran hänge ich vielleicht dann doch so. Das ist ein geiles Ding, insbesondere durch so ein Deluxe-Reverb oder durch so ein durch ein Combo-Amp mit einem Speaker macht das wirklich radikale Lead-Sounds mit so ganz viel Hall oder so. Hier Boutique habe ich von Dunwich Amplification, kennst du bestimmt?
Ach geil, den wollte ich mir auch fast holen. Das ist doch das Pedal, was Conan benutzen. Na, oder
das ist,
oder hatten die ein Signature-Pedal von dem?
Der hat dann später ein Signature, John hat dann eins bekommen. Mhm. So, wir haben da auch lange drüber geredet und ich glaube, auf seinen Anraten hin habe ich mir das dann hier auch gekauft. Der hatte mich dann irgendwie mit dem Typen in Verbindung gebracht, so, und der hatte mir das dann auch für einen echt fairen Preis geschickt, so artistmäßig.
Ist das geil?
Es kann halt eine Sache, und das ist halt so eine riesige, fette Wand, die sich im Mix aber nicht durchsetzt. So, ne? Also es ist, wenn ich mal so eine Wand benutze, ich glaube, das Ding ist auf dem letzten Song, den wir mit Manta rausgehauen haben als Single, der heißt Valhalla Hammering. Ich glaube, da ist das drauf. Also das ist schon so ein One-Trick-Pony und wenn man darauf steht, ist das total geil. Ich benutze es auch fast nie, aber wenn in so eine Richtung, dann benutze ich das. Das ist der Grund, warum ich es nicht verkauft hatte. Und ich hatte von dem Dunwich Amplification mehrere Fasspedale. Das ist das, was übrig geblieben ist, einfach um es im Arsenal zu haben.
Ja, weil ich muss nämlich gestehen, dass ich den Conan-Gitarren-Sound sehr, sehr geil finde. Und die stimmen ja auch ihre Gitarren eigentlich wenn entweder genauso tief oder fast genauso tief wie wir bei Nightmare. Und das ist halt irgendwie so ein Ding, das ist sowieso so ein Thema, was mich irgendwie zum zu Pedalen hingetrieben hat, ist, dass ich Produktionen gehört habe mit unorthodoxen Gitarrensounds für meine Verhältnisse, bei denen ich mir aber gut vorstellen könnte, dass die im Nightmare-Kontext gut passen würden. Weil das ist ja so das Ding, ich habe jetzt jahrelang erst Line 6 Amps gespielt, dann jahrelang jetzt den Camper gespielt und ich sag mal, wenn man so lange wie ich, sag ich mal, einen sehr modernen, tighten, High-Gain-Gitarrensound spielt. Irgendwann hat man sich ja auch ein bisschen satt gehört und ich mag den noch immer, ich spiele den auch immer live und das ist so ein Instant-Gratification-Sound, aber dann höre ich so irgendwie diese Existential Void Guardian von Conan, höre diese brutal tief gestimmten Gitarren mit einem völlig anderen Gitarrensound, der aber total alles wegknallt. Und solche Sachen haben bei mir, sag ich mal, so die den Denkapparat quasi angekurbelt und die ja, dieses Interesse nochmal verstärkt auch an, ja, mit Verzerrpedalen auch rum zu experimentieren. Das ist eigentlich auch ein interessanter Punkt so. Ich hatte ja dann, nachdem ich meinen EVH 5150 da verkauft habe, lange nur den Omega Amp, diesen Iridium aka Granofire. Und das Problem mit dem Amp ist, der ist natürlich überhaupt nicht pedalfreundlich, also nicht zerrpedalfreundlich in dem Sinne, dass der Amp schon so viele Gain-Stages intern hat, dass Distortion-Pedale dadurch halt scheiße klingen. So, das bringt's halt nicht so, ne? Und das war halt auch nochmal so ein langer Prozess. Ich habe dann rumexperimentiert mit Zerrpedalen vor diesem Amp und alles klang kacke und ich habe irgendwelche Demos gesehen, wo diese Pedale total geil klangen. Und ich habe erst relativ spät geschnallt, dass man auch wirklich einen passablen Pedal-Plattform-Amp braucht, um geile Zerr-Sounds mit Pedalen hinzukriegen irgendwie.
Unbedingt, das ist das A und O. Da rede ich ja oft drüber. Für mich halt so, ne, Petersburg Amps oder ein guter JCM 800, sehr, sehr gerne auch ein Fender Bassman oder so, einfach leicht angecrunched.
Ja.
Eine gute Pedalplattform ist das A und O. Sonst kommt man aus dem Tal der Tränen überhaupt nicht raus. Wir können natürlich nicht über Fass sprechen, ohne auch über den Klassiker, den Big Muff zu sprechen, der in meinem Leben eine riesige Rolle spielt. Muss man sagen, ja, ist jetzt kein lupenreines Fasspedal, aber es war halt einfach mal Ende der 60er designt als ein Distortion-Fasspedal. Ich habe diverse Big Muff-Pedale, sehr, sehr viele verschiedene. Hab auch meinen Bass-Sound, wenn man so will, mein tief gestimmter Gitarren-Bass-Sound, der durch die Bass-Caps geht, ist auch ein Russen-Big Muff, ein Russian-Big Muff. Auch von der Stange $90 klingt immer geil. Absolut verlässlich, ist auch mit Abstand mein Lieblings-Muff, der Russen-Big Muff, muss ich ganz klar sagen. Ich habe diverse, ich habe auch einige selber gebaut, weil die halt unglaublich leicht sind zu bauen. Kannst du innerhalb von einer Stunde oder so zusammenlöten, so ein Teil weniger noch. Wir haben ja auch mal, ich weiß nicht, wann das war, aber das muss irgendwie 2016 oder 17 gewesen sein. Wir haben ja mal so eine Special Tape Edition gemacht. Bis heute, wie ich finde, das beste Tape, was jemals rausgekommen ist. Überhaupt die geilste Idee, wenn man über Boutique Tape Label oder sonst was redet. Und zwar kam das Tape eingeschraubt in einem Metal Enclosure und neben dem Tape waren alle Parts für genau den Russian Big Muff, den ich auch auf der Platte spiele, drin.
Ja, das ist natürlich geil.
So, das heißt, du konntest, und du konntest halt das aufschrauben, konntest dir das Tape anhören und konntest dann, hattest alle Teile, um dir das zusammenzulöten. Und dann kam tatsächlich auch bei einer Autogrammstunde bei irgendeinem Festival irgendwie so ein Kid an, ein Teenager, der hatte sich das zusammengelötet und meinte, es wäre der absolute Wahnsinn, richtig geil, so, ne? Und das haben viele wahrscheinlich nicht gemacht, das steht da jetzt als Kapitalanlage im Regal, wie so oft, aber der hatte das wirklich gemacht und das fand ich obernice. Dementsprechend, also Russian Big Muff für mich all the way und den besten Big Muff, den ich je gehört habe, war in Hamburg mal in einem Studio. Und immer wenn ich was höre, was ich unglaublich geil finde, will ich das so, versuche ich immer alles direkt, das jemandem abzukaufen, aus dem Arm zu leiern. Aber das hat leider nicht geklappt. Genauso wenig wie der beste JCM 800, den wir mal bei einer Fly-In-Show in Istanbul gespielt haben. das war für auch für Gitarre geil, weil sonst, ich habe zum Beispiel so einen ganz normalen Big Muff P, weißt du, diesen riesigen Ami Big Muff, diesen Standard Big Muff, den finde ich nur fürchterlich für Gitarre, also wirklich, das kommt mir nie in Sinn, den zu spielen, also wirklich ganz, ganz schlimmes Pedal, wie ich finde. Ich habe ein paar andere Pedale selber gebaut noch. Mein erstes Pedal, was ich mal selbst gebaut habe, ist ein Minus-Booster. Weißt du, was ein Minus-Booster ist?
Nee. Erklär.
Das ist eigentlich ganz einfach. Da ist halt einfach, genau wie bei einem Booster, halt einfach nur ein Volume-Poti drin in diesem kleinen Ding hier, was jetzt wieder nur Simon sieht. Aber ihr könnt euch das vorstellen, so groß wie eine halbe Zigarettenschachtel. Und da drin ist einfach ein Gitarren-Poti eingebaut, ein Volume-Poti, was, wenn es voll aufgedreht ist, normal alles durchlässt, und wenn man es runterdreht, halt einen Effekt erzielt, in Anführungsstrichen Effekt, als würde man so ein bisschen bei der Gitarre das Volume runterdrehen und so ein bisschen leicht softeren Sound spielen. Ja. So, das heißt, wenn man keine Zeit hat, irgendwie das mit der Flosse zu machen, drückt man da einfach drauf. Habe ich auch fast nie verwendet. War aber auf meinem ersten Pedalboard drauf, wie zum Beispiel auch eine andere ganz, ganz klassische Verzerrung aus den 90ern und 80ern. Nochmal jetzt Hughes in Kettner, der Tube Man. Kennst du das Ding? War früher eine absolute Allzweckwaffe, so Swiss Army Knife für so Studiomusiker, genau wie die Hughes und Kettner Cream Machine. Einfach mit ins Studio genommen und direkt in Preamp gespielt.
Ist das dieses silberne Metallcase mit der Röhre in der Mitte, die so aufleuchtet, oder?
Ja, eine Neuauflage. Ich habe noch die richtig alte Auflage in Schwarz. Die hatten ja so deren CI, so, CD Corporate Design war ja immer so, glaube ich, so schwarz mit so roten Streifen oder so, so fürchterlich.
Mm, ja, okay.
Ne, irgendwie, so eins hatte ich da. Das war jahrelang meine Hauptzerre tatsächlich, das Ding durch den Petersburg, Vormanta noch. Und ja, damit habe ich halt viel gespielt. Liegt jetzt aber auch jahrelang schon im Regal. Und das letzte Mal, dass das Ding in Verwendung war, weiß ich, haben wir da Schlagzeug mit aufgenommen und ein Mono-Mic einfach in dem Raumsound mit verzerrt. So.
Ja. Coole Sache, ja. Was mich interessiert, Hanno, meine Röhren-Amps waren ja auch etwas moderner. Die EVH war moderner, der Omega ist moderner. Ich habe also natürlich extrem viele Boosts und Overdrives und Tube-Screamer-mäßige Pedale probiert. Was magst du lieber, ein Clean Boost oder ein Overdrive?
Ein Overdrive.
Geht mir tatsächlich auch so. Ich stelle es immer wieder fest. Warum?
Ich hab einen Clean Boost. Habe ich nur, da habe ich von Lele den Sunday Driver. Ich bin ja ein riesiger Lele-Fanboy. Für mich die besten Pedale und einfach von der Verarbeitung das Beste, was es auf dem Markt gibt. Und das sage ich natürlich, das ist unbezahlt, das kaufe ich mir alles selber. Und die Teile sind einfach unverwüstlich und für mich gerade im Touralltag unabdingbar. Und wie gesagt, ich habe mehrere davon, einen in Deutschland, einen hier und vielleicht noch irgendwo in einem Lager einen, so einen gelben Lele Sunday Driver. Das ist ein Clean Boost so, und der geht halt geil, wenn du so ein bisschen mehr einfach irgendwie willst, dass der Amp in die Sättigung geht, ohne dass es aber jetzt viel mehr Distortion oder so. Einfach, ja, das hilft, aber ansonsten habe ich auch gar keinen Clean Boost, sondern das sind alles eher so Overdrive-Pedale. Ich mag sie alle, ne? Wie gesagt, mein Lieblingspedal ist ein Tube Screamer. Ein anderes Pedal, was ich selber gebaut habe, wie so viele Millionen andere da draußen auch, ist ein Clone Centaur. Der Clone ist für mich eins auch der geilsten Pedale. Ich weiß, das ist so ein bisschen Yesterday News, aber das klingt vor allem immer gut, egal vor welchem Amp, auch wenn man so mehrere Pedale in Reihe schaltet. Ich liebe das Teil, solltest du auch mal ausprobieren. Kann man sich auch selber bauen für fucking $40 oder so. Ich baue dir mal eins zum Geburtstag.
Ja,
ich habe ja so einen schönen, die bemale ich auch dann mit meinen rudimentären Malskills. Die sehen halt immer aus, als hätte sie ein Sechsjähriger gebaut. Ich finde das aber ganz charmant. Ja, es ist definitiv immer Overdrive. Alter, ich habe so viele Pedale, Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich habe. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel mein aktuelles Manta-Board angucke, vielleicht, ich weiß nicht, ob das von Interesse ist oder so, das ist halt auch viel.
Bestimmt.
Denken immer, das ist absolute Raketenwissenschaft, ist es aber überhaupt nicht. Meine beiden Hauptzerren sind, das ist so ein bisschen Boutique, mittlerweile ein Klassiker, aber ich war so einer der Early Adopter. Das ist ein SFT Catalan Bread. Das wurde eigentlich gemacht, um so einen Rolling Stones Sound zu emulieren. Vor so leicht angezerrten Amps, sollte klingen wie so ein alter Ampeg-Amp, so Stones-mäßig. Und wenn man das aber voll aufgedreht hat, hatte man halt so eine mega Stoner-Wand. Also so ein richtig, also wirklich richtig fettes Pedal. Bis heute eine meiner Lieblings-Distortion-Pedale. Das ist auf der einen Seite. Und das wechsle ich ab. Und das ist wahrscheinlich mein Lieblings-Distortion-Pedal aller Zeiten mit einem Boss DS2. Turbo Distortion, wichtig, der DS2, nicht DS1, obwohl sie in vielen Settings sehr, sehr ähnlich klingen. Bekannt durch Kurt Cobain, der das Ding direkt in die Endstufe gespielt hat, beziehungsweise in sein Mesa Boogie Preamp. Hab mir das als totaler Fanboy natürlich alles nachgekauft. Ich war nie in der Lage, seinen Sound komplett zu rekreieren. Musste ja auch nicht, aber hab's durchaus versucht. Hab auch alles hier im Rack stehen. Aber das Boss DS2, wer auf mittige, schneidige Lead-Sounds steht, John Frusciante, heißt der so, von Chili Peppers?
Ja, ja.
Der hat das auch gespielt für seine Lead-Sounds. Also es gibt kein Pedal auf dem ganzen Markt, was ich finde, was sich besser in einem Mix durchsetzt als dieses Pedal. Gerade in Sachen Punk und wenn es so ein bisschen dirty sein soll. Aber auch für so Metal-Geschichten so. Eins meiner absoluten Lieblingspedale kriegt man überall für 50, 60 Euro gebraucht hinterhergeschmissen. Würde ich nie. Das ist eine meiner Mainzerren und auf der anderen Seite halt ein Metal Muff. Mittlerweile von ein China-Klon von Moer, kennst du bestimmt auch diese Firma, oder Simon?
Ja, ja.
Heißt Blade. Einfach so, weil es nur weniger Knöpfe hat. Klingt aber in manchen Settings, wenn man sich etwas Zeit nimmt, zu 98% identisch. Ist halt einfach gut geklautes Rip-Off-Pedal. Weil das auch so ein Pedal ist. Ein Metal Muff kann ganz, ganz fürchterlich sein. Ich habe auch die klassische Version früher auf dem Board gehabt, als ich noch dieses riesige Board in den Anfang Manta-Tagen gespielt habe. Wenn sich das durch den Mittenregler, wenn man das gut einstellt, setzt sich das auch im Mix durch wie ein heißes Messer durch Butter. Und das gepaart mit dem DS2 oder halt dem SFT ist halt, du wirst halt auf jeden Fall gehört. Weil viele Leute verlieren sich in so Suche nach einem geilen Sear-Sound oft leider dadurch, dass sie noch nie damit ein Album produziert haben oder in einem Live-Session gespielt haben, sondern halt zu Hause sitzen und an ihrem Amp verschiedene Pedale ausprobieren. Und da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber eigentlich erst so in the line of fire merkt man, ob das richtig was kann oder nicht, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele, und das ist zum Beispiel mein Beef mit dem Fuzz Throne hier von Dunwich Amplification, wo wir eben drüber gesprochen haben, so, das ist, wenn sich das im Mix nicht durchsetzt, kann man da leider nichts mit anfangen, meiner Meinung nach. Und das geht mir mit ganz vielen Verzerrerpedalen so.
Ja, fair enough. Da bin ich immer relativ dankbar über meinen Rev D20 Pedal Plattform Amp, weil einerseits klingt der, also ich spiele jetzt in den letzten Tagen sehr viel durch mein Ampack, durch mein Suncap mit verschiedenen Distortions davor. Allerdings ist da natürlich der Vorteil, ich kann den auch an den Computer hauen und dann mittels Impulse Response direkt aufnehmen und da kommen wir natürlich genau zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich kann relativ schnell testen, ob das durchs Cap geil klingt, auch aufgenommen irgendwie standhält. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Du hast aber auch noch was anderes Interessantes gerade gesagt, als es um diese Nirvana Sound oder wie durch Kurt Cobains Signal Chain sozusagen und dass du es nie geschafft hast, diesen Sound komplett zu emulieren. Das ging mir ja genauso mit dem Randall, mit dem Metal Zone geboosteten Randall, und ich denke wirklich, am Ende des Tages hängt es natürlich extrem viel damit zusammen, welches Cap nachher da drunter steht, weil natürlich das die letzte EQ-Schablone ist, durch den der Sound geht, und du kannst eine ganze Signal Chain von jemandem bis ins kleinste Detail kopieren, wenn dann nicht das gleiche Cap mit den gleichen Speakern und dem gleichen Mikrofon davor aufgenommen vor allem steht, wird es ja nie so klingen wie die Kette, die du nachzuempfinden versuchst.
Da sagst du was extrem Richtiges, und da bin ich halt auch wieder total Bauer der Volkswagen unter den Boxen. Bei mir ist mir scheißegal, ob das Marshall Orange oder was auch immer ist. Da sollte nach Möglichkeit in einem Live-Kontext immer ein Vintage 30 drin sein. Es ist mir auch egal, ob das ein alter Engländer ist. Ja, ich habe alte Originale aus England, ich habe aber auch neu gekaufte aus China. Sie klingen, wenn sie gut mikrofoniert sind, alle gut, zumindest so weit, dass sie sich im Mix sehr, sehr schnell und gut durchsetzen und sich sehr gut positionieren lassen. Dementsprechend, gibt es bessere Speaker? Gibt es auf jeden Fall. Gibt es Speaker, wo ich schneller genau zu dem Ergebnis komme, welches ich brauche? nicht, fällt mir gerade nicht ein, persönlich. Da sind natürlich die Geschmäcker unterschiedlich, aber in Sachen Speakern, Alter, das Thema hast du vielleicht noch nicht so krass durch wie ich, aber wenn du denkst, Pedalboard ist ein Rabbit Hole, Speaker ist nochmal um einiges krasser, weil die Nuancen noch so viel kleiner sind und hast du nicht gesehen und dementsprechend versuche ich da halt immer möglichst simpel zu agieren.
Ja, das ist so ein Karton oder so eine Büchse der Pandora, die ich gar nicht erst aufmache, liegt aber auch daran, dass ich einfach viel zu faul dazu bin, Caps aufzuschrauben, Speaker rauszubauen, neue Speaker einzubauen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich kaufe mir lieber ein Cap, wo gute Speaker drin sind und bin dann einfach mit dem zufrieden, was ich habe. So.
Die Leute sind jetzt wahrscheinlich vom Name-Dropping schon erschlagen. Lass uns trotzdem nochmal kurzen zum bevor wir jetzt aufhören, über unsere eigenen Pedale und so zu sprechen, was sind denn so ein paar, wenn wir sagst, so zwei, drei Pedale, wo du sagst, so ey, die sind immer geil, die finde ich bei jeder Band gut, die finde ich grundsätzlich geil, das entspricht einem Sound, den ich geil finde, wo du sagst, so ey, die, wenn ich alles wegschmeißen müsste, irgendwie so zwei, drei, vier Dinger würde ich auf jeden Fall behalten wollen, was ist dabei?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wie vorhin schon erwähnt, von Old Blood Noise Endeavor, The Screen Violence, vor allem deswegen, weil es ja auch schon zwei, also potenziell zwei Jobs extrem gut macht, nämlich es ist ein gutes Zerrpedal mit zwei verschiedenen Zerrstufen und ein sehr, sehr, sehr geiles Reverb-Pedal. Also ne, natürlich ein bisschen teurer, allerdings das, du kriegst ja doppelte Value quasi. Also es ist auf jeden Fall ein Pedal, was ich echt uneingeschränkt immer behalten würde. Ansonsten, ja, ich glaube, das Pitchfork ist cool für mich. Das, also ich bin damit als Octaver-Pedal zufrieden. Ein Octaver-Pedal würde ich auch immer auf dem Pedal haben wollen, einfach weil es mir Spaß macht, damit auch zu spielen. Ja, zu guter Letzt, also als ja, einen guten Overdrive. Ja, aber da gibt's so viele, da wüsste ich jetzt gar nicht, welchen ich rauspicken sollte. Es gibt auch schon, ich habe schon wieder eine Liste von Overdrives, die ich noch ausprobieren will in nächster Zeit.
Der Marshall Governor, das musst du echt mal ausprobieren. Also das ist wirklich verdammt geiles Teil. Aber ja.
Zu guter Letzt ein Pedal noch, was ich sehr lieb gewonnen habe, ist von Lichtlärm Audio, das Ritual. Das ist quasi, habe ich jetzt schon tausendmal erwähnt, es ist basiert auf einer Red, aber du hast so viele verschiedene Clipping-Modes, du hast ein integriertes Boost und bla bla bla. Damit kann man halt geil von klassischen Ratte-Sounds bis hin zu ziemlich modernem High-Gain-Sound extrem viel, ja, ich,
tja. ja, kann man, also alles ist möglich, jeder Jack ist anders, jeder wie er mag.
Ja, genau, kann man alles mit abdecken, auf jeden Fall.
Ja.
Ach, weißt du was, letztes noch, ganz wichtig, völlig unterschätzt EQ-Pedale.
Oh, habe ich auch, aber auch da wieder, ich liebe den, wie heißt der, GE7 oder so,
ja,
den Boss 7-Band Equalizer. Alter, mit dem Ding, Kerry King hat das mal gesagt, den so einstellen, dass er aussieht wie so ein Mittel, wie so ein Fuck You Finger, Alter, und dich hört die ganze Welt. So, was so das EQ-Setting ist, so, ne? Ich lieb das Teil. Auch als Booster tatsächlich.
Mhm. Genau. Auf jeden Fall.
Aber da hast du
das
recht.
Das finde ich ist beides geil an EQ-Pedalen, dass du es als Booster nehmen kannst oder Tone Shaper hinter der Distortion, so. Das finde ich sind schon sehr, sehr, sehr nützliche und völlig unterschätzt. Ich glaube, viel zu wenig Leute setzen sich mit EQ-Pedals auseinander. Das, wo es besonders interessant ist, auch dieses Suncap, was ich habe, klingt halt ziemlich scooped. Da kannst du halt mit dem EQ-Pedal auch noch einiges rausholen, um den Ton, der dann aus den Speakern nachher rauskommt, so ein bisschen zu shapen auf jeden Fall und so ein bisschen für ja vermisste Sachen so ein bisschen zu pushen.
Wenn ich nur so ein paar Dinger behalten könnte, dann würde ich mir, glaube ich, Gedanken machen, mit welchen Pedalen, insbesondere Verzerrerpedalen, weil wie gesagt, ich bin jetzt in dem, was ich so raushau, auch wenn ich gerne damit spiele, Modulation findet bei mir leider sehr, sehr wenig statt. Vielleicht ändert sich das in Zukunft, aber jetzt mit der Musik, die ich mache, geht's halt immer um Verzerrung. Und da würde ich sehen, okay, wie kann ich alles abdecken? Und du hast es schon gesagt, ja, ein Tube Screamer muss dabei sein. Ich habe auch selber einen gebaut und ich liebe den über alles. Der basiert auf dem alten 808, 808, ist das richtig?
Ja, TS 808.
Genau, und so ein Ding musst du halt haben, irgendwie finde ich, und du hast es eben auch schon angesprochen, eine gute Ratte, obwohl ich auch mit den neuen Ratten total fein gehe. Ich finde, eine Red mit einem guten Amp, ist kann was andere Sachen nicht können. Das SFT-Pedal, wie gesagt, und natürlich unbedingt Boss DS2. Und wenn ich noch eine Wildcard ziehen könnte, Ja, Metal Muff natürlich auch, damit du sowas sehr Metallisches hast. Aber wenn ich noch eine Wildcard oder so ziehen könnte, ein Pedal, was ich auch noch nicht erwähnt habe, was ich finde, was ein totaler Underground-Tipp ist, was viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben und was du auch gebraucht für 50, 60 Dollar hinterhergeschmissen kriegst und ich möchte, dass du das eigentlich kaufst, ist das DOD Gunslinger-Pedal. Das ist so eine MOSFET-Distortion. Und das macht wie das Fuzz Throne eine mega, mega Wand, aber durch die Tone-Control hast du trotzdem noch die Frequenzen, die du brauchst, dass du nicht untergehst. Das könnte dir wirklich gut gefallen. Also wenn ihr wirklich Wand sucht und richtig fett, checkt mal das DOD Gunslinger MOSFET aus.
Werde ich auf jeden Fall machen. Eine MOSFET-Distortion fehlt mir
absolut
nämlich
absolut geiles
noch.
Teil. Ja, ja, Digga, das kriegst du wirklich gebraucht. Ich sehe es hier gerade irgendwie, 60 Dollar.
Ja, ich sehe es auch.
Exzellenter Zustand bei Reverb. Das muss man, wenn es dir nicht passt, haust du es wieder raus. Aber ich habe damit schon wirklich mega geile Sachen gemacht mit dem Ding. Und du hast es eben schon angesprochen, jetzt gegen Ende der Sendung. Ich hoffe, die Leute sind nicht allzu sehr erschlagen, aber ihr merkt natürlich, wir reden uns hier in Rage, weil es halt einfach, es ist Gierliebe, was kann man machen? Ja, man redet gerne über Sachen, die man halt, das ist Spielzeug auch.
Ja, auf jeden Fall.
Lichtlärm Audio. Der Daniel hat mit dir dein erstes Signature-Pedal entwickelt. Dieser Tage gab es auch schon den Launch, den Drop. Geht weg wie geschnitten Brot. Man kann aber immer noch pre-ordern, richtig? Simon, sag doch mal ein paar Worte dazu.
Wir hatten 100 bereits gebaut, die waren sehr schnell weg und haben dann direkt auf eine Pre-Order umgeschaltet, die bis Mitte, Ende Februar jetzt durchläuft. Und zwar kann man das Pedal bestellen in Europa und Deutschland direkt bei Daniel, lichtlärmaudio.com, mit AE geschrieben. Oder hier in den USA, was für keinen relevant sein wird, kalteffects.com. Das ist meine neue Seite für so Boutique Gitarrengear und
Boutique, Überraschung.
Ja, ja, Überraschung, genau. Es ist alles so ein bisschen so, ja, Limited Runs und so. Ja, weißt du, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich ja auch mit dem Label und als Plattensammler, es liegt mir einfach so ein bisschen im Blut. Auch bei Platten ist es ja auch cool, du, keine Ahnung, du holst dir die Pressung, die am ästhetisch ansprechendsten aussieht. Und bei Gear ist das Auge bei mir auch mit.
Die Idee ist ja auch geil und es ist bei dir, ich habe da großen Respekt vor, es ist bei dir aber halt definitiv viel, viel ausgeprägter bei mir. Gerade als du diese Worte gesagt hast, dass das bei Gear das Auge auch mit ist, mitspielt, ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Es könnte mir egaler nicht sein, wie das alles aussieht. Und ich nochmal, ich finde es halt geil, wenn so ein Pedalboard bossmäßig aussieht wie so eine Tüte M&Ms. Ich finde das eigentlich ganz funny. Aber ja, Lichtlärm Audio, das ist natürlich nicht ganz uneigennütz, denn während wir hier sprechen, ich habe das auch schon mal angeteasert, ich weiß nicht so, auch Hanno wird ein eigenes Signature-Pedal bekommen. Da sind wir noch längst nicht so weit wie bei Simon. Aber auch da darf man gespannt sein. Da gibt es in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall News zu. Ganz andere Baustelle als Simons Pedal. Und das ist aber auch in Zusammenarbeit mit Daniel von Lichtlärm entstanden. Und da wir jetzt mit Daniel so viel zu tun haben, ich habe ihn auch einmal getroffen, letztes Jahr in Berlin. Und wir treffen ihn ja, beziehungsweise haben ihn jetzt ja auch wieder getroffen bei der NAMM in Los Angeles, wo er auch mit seinem ganzen Stuff ist. Ja, eigentlich haben wir einen Partner in Crime gefunden, der genauso Pedal-verrückt ist, Gear-verrückt ist wie wir selber und gedachten, ey, wir können eigentlich keine Pedalfolge machen, ohne eigentlich mal mit jemandem zu sprechen, der die ganze Sache zum Beruf gemacht hat. Also wollten wir dem Daniel mal ein paar Fragen stellen, wie man denn aus der Liebe zu dem Pedal, aus Liebe zu Gear, denn auch ein Geschäft macht, weil ist ja doch schon mit Mut und halt auch Innovation verbunden und man muss sich da schon richtig reinhängen. Bei ihm scheint das gut zu funktionieren. Wir wollen wissen, woher das kommt, warum das passiert und warum es gut läuft. Also viel Spaß mit Daniel. Passend wie Arsch auf einmal, der liebe Daniel von Lichtlärm Audio aus Berlin. Die ein oder der andere kennt ihn natürlich schon aus unserer NAMM Recap Folge. Gern gesehener Gast des Hauses. Er steckt hinter der Firma der Marke Lichtlärm Audio. Und mit wem sollten wir sonst sprechen, wenn es um Pedale geht, als mit Daniel selber. Also Daniel, danke, dass du wieder da bist. Danke für deine Zeit. Und um uns Interessierten ein paar Fragen zu beantworten, wie das Pedal-Game 2024 so läuft.
Wir haben uns gefragt, wie etabliert man eigentlich eine neue Pedalmarke? Es ist ja nicht so, dass der Markt nicht gründlich übersättigt ist und man hat es natürlich auch als deutsche Marke mit einem deutschen Namen vielleicht nicht leichter. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du das gemacht hast.
Ja, moin. Mit Arsch auf einmal lasse ich mich natürlich gern anmoderieren. Ja, ich weiß gar nicht. Ich fange mal direkt von hinten an.
Immer am geilsten.
Ich glaube, dass man als deutsche Marke und mit einem deutschen Namen eigentlich sogar eher ganz gute Chancen hat. Also Made in Germany ist ja über die Jahre einfach als Qualitätssiegel weltweit gewachsen. Und auch wenn die Amis vor allen Dingen sehr große Probleme haben, den Namen richtig auszusprechen, schleift sich das, glaube ich, ganz gut ein. Wenn ich daran denke, wie ich die Firma etabliert habe, war es in erster Linie, irgendwie ein klares Profil zu haben. Einfach, wie ihr auch immer sagt, so meinen eigenen Stiefel durchzuziehen, ne? Nicht jedem Trend hinterherrennen, einfach irgendwie das zu machen, wo ich denke, es ist gut, es ist authentisch, das bin ich, dahinter stehen und einfach authentisch sein und ganz klar die Sachen machen, auf die man Bock hat.
Du meinst also, das Markenprofil ergibt sich in erster Linie daraus, dass man halt einfach, wie du schon sagst, sein eigenes Ding unbeeindruckt weitermacht und nicht versucht, links und rechts alles zu kopieren, sondern nur Erfolg haben kann, wenn man halt irgendwie sein eigenes Ding macht. Ja, ist ja eigentlich wie bei Bands genauso, ne? Die meisten Bands bleiben ungehört, bleiben leider unerfolgreich, aber wenn es dann irgendwie Bands sind, merkt man dann doch irgendwie immer wieder, ja, okay, das sind meistens Kapellen, die sich haben irgendwie von ihrem Weg nicht abbringen lassen. Würdest du sagen, das ist bei einer guten Band wie bei einer neuen Pedalmarke oder bei einer mittlerweile etablierten Pedalmarke, gibt es durchaus Parallelen, ja?
Ja, 100%. Also das ist wirklich genau das oder genau der Vergleich, den ich auch ziehen würde, wo ich sage so, wenn du eine neue Pedalmarke oder eine neue Band siehst, die bleibt vor allen Dingen hängen, wenn sie die erste ist, die das macht, die das unbeeindruckt weitermacht und wo du gleich siehst, was will die mir sagen? So, was will die Band von mir? Was will die Marke von mir? Und die Leute sich damit auch identifizieren können.
Du hast ja nun ein paar mehr Pedale mittlerweile im Repertoire. Wie läuft genau der Prozess, ein neues Pedal zu entwickeln oder zu designen?
Also ich würde sagen, es gibt so drei unterschiedliche Ansätze. Es gibt natürlich Pedalklassiker, die ich selber geil finde und wo mir immer irgendwie ja so ein paar Sachen nicht gefallen haben und die ich dann als Grundlage nehme und überarbeite. Meistens schieße ich dabei extrem übers Ziel hinaus und es bleiben noch so 10-20 Prozent übrig und am Ende klingt es dann trotzdem wie ein Pedal von mir. Der zweite Ansatz wäre ein Problemlöser. Da ist quasi das Noise Gate vor allen Dingen hergekommen, ne? Also ich spiele gerne mit viel Gain, ich spiele extreme Musik und wollte das gelöst haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es einfach nichts auf dem Markt, was man irgendwie in guter Qualität für einen guten Preis bekommen konnte. Und ja, manchmal stellt man dann fest, dass diese Probleme halt auch andere Leute haben. Und so etabliert sich dann da auch ein Produkt. Oder wieder auf das Band-Ding zurück. Du hast einen ganz bestimmten Sound im Kopf, also vor allen Dingen auch für meine eigene Band, den es woanders so nicht gibt. Und dann, das ist auf jeden Fall der spaßigste und kreativste Weg, ein neues Pedal zu entwickeln, sich wirklich hinsetzen und versuchen, wirklich auch unbeeinflusst von anderen Circuits was zu erarbeiten, was wirklich speziell klingt.
Was würdest du sagen, sind die aktuellen Trends auf dem Pedalmarkt? Was sind Dauerbrenner? Womit kann man immer ankommen?
Dauerbrenner sind Zerren. Also immer wieder, ich bin selber so ein bisschen genervt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie ihr wisst, Lichtlärm macht relativ viel Verzerrer und Sachen für die harte Ecke, aber es gibt einfach an jeder Ecke Tausende davon, aber es geht einfach gut. Das sind auch das, wo die Leute immer Verbesserungspotenzial sehen. Sonst irgendwie Trends, ich weiß nicht, es gibt gerade im Boutique-Bereich setzen viele Firmen Trends, denen dann ganz viele andere Firmen hinterherrennen.
Das habe ich schon, wenn ich unterbreche, das habe ich definitiv auch beobachtet. Das ist so, irgendjemand kommt mit irgendwas an, was ja in den meisten der Fällen jetzt auch schon nicht ist, dass das Rad neu erfunden wird. Und auf einmal merkt man, okay, da haben die Leute gerade Bock drauf und springen dann auch drauf. Also wenn irgendwie eine Boutique-Firma irgendwie gerade was Neues macht, beziehungsweise irgendwas gerade gut läuft, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die anderen üblichen Verdächtigen irgendwas Ähnliches auf den Markt schmeißen. Kann man das behaupten?
Ja, voll. Also ich glaube, so ein Paradebeispiel ist das Live-Pedal von EQD. So, ne, die haben das rausgehauen, haben damit einen Nerv getroffen.
Was, Entschuldigung, was macht das für uns Leute, die das nicht genau direkt wissen?
Das ist ein Octave, eine Red und ein Boost in einem und wurde quasi mit Sun-O, der Band, zusammen entwickelt. Hat darüber natürlich ein geniales Marketing und ja, sollte quasi den Sound von einem bestimmten Sun-Album in ein Pedal gießen. Und es hat wirklich nur Wochen gedauert, dass eine DIY-Pedal-Kit-Firma das getraced, also quasi rausgefunden hat, wie der Circuit funktioniert. Und auf einmal gab es 50 oder mehr Firmen, die alle genau denselben Circuit gemacht haben. Alle behaupten, sie haben dieses Pedal jetzt auf das nächste Level gehoben, was es immer hätte sein sollen, aber halt irgendwie keinen eigenen Gedanken dahinter.
Ja, es ist witzig, dass du das sagst. Also ich glaube, ich habe momentan zwei in Anführungszeichen weiterentwickelte Kopien von dem Live-Pedal hier. Und ja, mit so ein paar extra Features oder ja, mehr High-End, du weißt, wie es ist. Also werden dann, ich meine, es überschlagen sich natürlich dann auch die kleinen Boutiquebauer mit Behauptung, was an ihrer Version jetzt besser ist als an der originalen Version.
Ist auf jeden Fall interessant, weil das scheint ja dann im Pedalmarkt genauso zu sein wie bei Amps. Das letztendlich, also ne, letztendlich basiert ganz, ganz viel dann auf einer Ratte oder auf einem Tube Screamer oder und die Leute irgendwie bauen dann halt was. Aber ich, ganz ehrlich, ich sag das völlig wertfrei. Ich finde das ja auch geil. Es ist ja, man kann ja durchaus ein funktionierendes Konzept auch durchaus besser machen. Und es ist natürlich, beschwert sich auch überhaupt keiner, wenn ein Pedal auch noch geil aussieht. Aber bei Amps ist es ja genauso. Marshall basiert auf einem klassischen Fender Bassman und so weiter. Ne? Also irgendwie, das weißt du besser als wir, Daniel, der ja übrigens, by the way, auch mittlerweile eigene Amps und auch Boxen baut und so, dass eigentlich auch Röhren-Amps, wenn man sie zurücktraced, wie du schon gesagt hast, eigentlich auf relativ ähnliche Schaltkreise zurückgehen. Wie ist es denn, wenn wir jetzt mal über Überfluss sprechen, ne? Also der Ami an sich steht ja auf Gimmicks, wenn man so mal ein böses Wort benutzen will. Wie ist denn der Unterschied zwischen dem deutschen und dem US-Markt?
In den USA ist das viel krasser. Also die Leute definieren sich einfach mehr über haben und Sachen besitzen, was hierzulande einfach gar nicht so der Fall ist. Also hier gibt's natürlich auch eine sehr aktive Pedal-Szene, die einfach sehr nerdig ist. Aber ich habe das Gefühl, in Amerika hat jeder und seine Oma irgendwie 10 bis 20 Pedale zu Hause. Und ja, die haben einfach mehr Bock da drauf. Also es, auch auf Lichtlärm bezogen kann ich das einfach bestätigen. 70% meiner Produkte gehen in die Staaten.
Ist es denn so, dass man sagen kann, dass der Ami sich auch eher mal was gönnt als der deutsche Markt beziehungsweise resteuropäische Markt? Ist es eher so, dass, also ich habe das Gefühl so, in Amerika wird sich irgendwie deutlich weniger über Geld beschwert. Teure Sachen kosten viel, könnte man sagen. Und die Leute sind einfach cool damit, wenn sie irgendwie ein Hobby haben oder irgendwie sammeln oder sonst was. Ja, geile Sachen kosten einfach irgendwie Asche. Da wird dann nicht gefragt, ja, was bietet mir das? Was ist der Nutzen dieses Geräts oder sonst was? Es ist so, Alter, ich will das unbedingt haben. Ich übertreibe jetzt, aber so irgendwie Geld spielt keine Rolle. Selbst in so einem Niedrigpreissegment wie bei Pedalen. Wir reden jetzt hier nicht über Sportwagen oder so. Hast du das Gefühl, dass die Amis sich eher mal auch das 20., 30. Luxusartikel-Pedal rauslassen als jetzt im deutschen Markt?
Ja, voll. Also auf jeden Fall. Da ist auch einfach, glaube ich, die Grenze nicht so klar gesetzt wie hier. Also wenn ich hier überlege und du mit Leuten redest, so wie gesagt, ich bin ja selber auch Musiker und selber wäre ich mein bester Kunde, wenn ich die Sachen nicht selber bauen würde. Man überlegt immer, kann ich mir das leisten, kann ich dies, kann ich das? Und in Amerika, die Leute haben einfach Bock, sich was rauszulassen und einfach, weiß ich nicht, die sind auch sehr, sehr extrem offen, haben einfach Lust auf neue Sachen, neue Ideen oder nicht mal neue Ideen, sondern auch Alternativen. So, ich kenne genug Leute, die irgendwie, na, wenn wir auf dieses Live-Pedal-Ding zurückgehen, die 5, 6 Varianten davon zu Hause haben und die alle geil finden. Und das ist ja auch schön. So, also ich feiere das total.
Ja, fair enough. Wie gesagt, ich habe auch 3 hier im Moment. Eins davon ist das richtige Live-Pedal. Wo wir schon dabei sind, bei 3 Pedalen. Daniel, was sind für dich die 3 Pedale für die einsame Insel, wenn du dich dafür entscheiden müsstest, du könntest nur 3 Pedale mitnehmen, womit du für den Rest deines Lebens riffen müsstest?
Ganz pragmatisch würde ich eigentlich sagen, ein Modeler. Das wäre aber natürlich Cheaten, deswegen.
Ja, das gilt nicht.
Cheatcode.
Ja. Mein erster Wunsch ist unendliche Wünsche. Das funktioniert hier nicht. 3 genau. Scheiß Pedale. Genau. Lass knacken, Daniel.
Z-Cat Big Reverb. Mein Leib- und Magen-Reverb. Damit kannst du Ambient spielen. Damit kannst du fieseste Höhlen-Black-Metal-Sounds erzeugen. Es kann einfach alles mit 3 Knöpfen und klingt einfach immer gut. Ein Altar, das ist das erste Lichtlärmpedal überhaupt gewesen. Da schwingt so ein bisschen Nostalgie mit und ich krieg damit eigentlich auch bis heute jeden Sound im Zerrbereich irgendwie annähernd hin, auf den ich stehe. Und einen Looper. damit ich einfach mit mir selber spielen kann und nicht an mir selber spielen muss.
Sehr gut.
Geil. Daniel, bessere Abschlussworte hätte es nicht geben können. Tausend Dank für die Einblicke in Lichtlärm Audio. Danke für die Insights und hoffentlich noch viele, viele weitere geile Pedale, Amps und Boxen aus dem Hause Lichtlärm Audio. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, sage ich mal.
Tschüss Hanno. Tschüss Simon.
Wir haben uns jetzt so verausgabt mit Pedalen, wir gehen jetzt erstmal alle schön in den Swimmingpool voller Effektpedale.
Pedalbad.
Wie Onkel Dagobert, nur in Pedalen, quasi schwimmen wir durch den Pedalspeicher. Danke fürs Zuhören, wir hoffen, es war jetzt nicht zu nerdig, aber manchmal muss man halt einen rauslassen.
Ja, ich will mich hier auch gar nicht entschuldigen, weil Simon, am Ende des Tages, ich glaube, den Leuten macht der Podcast Spaß, weil wir Spaß dran haben und wir können die Leute ja nur unterhalten, wenn wir uns auch selber unterhalten. Also und wir kriegen jedes Mal, wenn wir so gierlastige Sachen machen, auch immer enorm viel Post. Hey, geil, Gier. Nächstes Mal kommt wieder was nicht Gieriges. Wir wechseln uns ab. Diesmal musste es einfach rauf. Der Druck war zu hoch. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören, danke für die Treue für Gear of the Dark und wir sehen uns ja in den nächsten wenigen Wochen hören wir uns direkt wieder. Simon, danke für deine Zeit. Hauste.
Hauste.
Serve one master, that is destruction.